Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über den adäquaten Ersatz. Das klingt jetzt so blöd irgendwie. Ja, du bist so zweite Wahl, jetzt bist du eingesprungen, weil mein eigentlicher Gast für diese Woche hat das auf nächste Woche verschoben. Deswegen die Ankündigung, dass da jemand kommt, der 1979 bei den Festivals von Alfred Hitzberg in der Markthalle dabei war. Du bist es nicht, weil dafür, da warst du noch nicht geboren. Lieber Andreas aus Hamburg, Betreiber mehrerer Punkrock-Labels und auch schon hier zweimal zu Gast gewesen auf Patreon. Jetzt endlich öffentlich die Folge. Hatten wir sowieso vor, hatte ich ja gesagt, dritte Folge machen wir mal öffentlich. Jetzt haben wir es ein bisschen vorgezogen, genau, weil der eigentliche Gast, der Stargast nächste Woche, auch ein ehemaliger Hamburger, heute aber, oder seit mehreren Jahren schon Bremer, genau, der kommt dann nächste Woche und dafür bist du jetzt aber eingesprungen, weil ich im September den Subkulturschwerpunkt auch beibehalten möchte und da können wir uns gut drüber unterhalten. Genau.
Auf jeden Fall, davon gehe ich aus.
Ja, haben wir ja schon gemacht.
Ich kann auch versuchen, so zu klingen wie der eigentliche Gast, aber ich weiß nicht, was das bringt.
Du hast doch diesen saarländischen Dialekt, weißt du, das ist
Hamburgerische, das kann ich noch nicht so gut.
Ja, immer viel Gu, also so lang gezogen und dann immer alles, was mit G endet, wird mit Ch ausgesprochen. Ja. Hamburg.
Ja,
genau, Wilhelmsburg.
Holmertrosen.
Genau, ja. Das ist ja ganz harte, breite norddeutsche Dialekt, ist ja auch ein bisschen nervig. Das ist so, wie wenn Leute so bewusst Berlinern oder so. Das ist meist so zugezogene Deppen, die dann aber noch so drei Wochen anfangen zu Berlinern, um auf jeden Fall klarzustellen, dass sie schon richtig heimisch geworden sind. Und solche Typen kannte ich auch, die dann so richtig breites Norddeutsch gesprochen haben, aber eigentlich aus Schwaben kamen oder so. Also versucht haben zu kompensieren.
Ja, ja, solche Leute kenne ich auch. Kenn ich so genüge.
Schlimm. Bitte hör auf. Bitte hör auf.
Ja, ich habe letzte Woche tatsächlich Planlos X live gesehen und der Sänger, der Panko, der redet ja auch wirklich im breiten Berlinerisch und ich dachte immer, das ist so übertrieben, aber der redet wirklich so.
Ja, der kommt ja auch aus Berlin. Das ist ja okay. Ja. Das ist ja okay. Kann ja nicht
aber
anders.
Ich dachte so, das wäre so übertrieben dargestellt, irgendwie so als eine Art Kunstfigur, aber nee, das ist tatsächlich so.
Hast du gesehen, ne? Haben auf dem Mind the Gap Fest gespielt, ne?
Genau, ja.
Habe ich auch mal Planlos X, das ist ja nur noch der Panko, das ist ja der einzige aus der Originalbesetzung.
Genau, ich meine, der Ursprungsgitarrist ist, glaube ich, irgendwie im Mai oder so ausgestiegen. Da gab es wohl irgendeinen Vorfall. Genau, und das sind jetzt zwei Leute sind, glaube ich, noch jünger als ich sogar. Und die anderen, ja, die dürften so im Pankos Alter sein. Aber frag mich nicht, wo die vorher gespielt haben oder so. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Aber war auf jeden Fall gut, war druckvoll. Die alten Songs sind in dem neuen Gewand, klingen sehr gut. Also das sind ja Sachen, die zu DDR-Zeiten noch geschrieben wurden, so, ja, ja. Ne, in, sag ich jetzt mal, einfacherem Deutsch, ne? Also irgendwie auf den Punkt halt irgendwie, wie das früher halt so war im Punk. Und die Musik klingt jetzt halt wesentlich druckvoller, hat so, sogar, finde ich, so einen Toten-Hosen-Touch. Wirklich so, wenn man das gut abmischt, irgendwie klingt das wirklich schon fast wie so Stadionmucke irgendwie. Also das harmoniert ganz gut. Und die machen jetzt, glaube ich, auch neue Songs. Und da bin ich mal gespannt, ob das noch so anknüpfen kann irgendwie, ob man das gut hinbekommt.
Also ich habe sie letztes Jahr auch gesehen. Die haben in Leipzig gespielt. Das war auch Ende September, vor ziemlich genau einem Jahr, haben die Samstagabend gespielt. Das war so Open Air hier im Bahnhof Plagwitz. So eine Ausstellung, Open Air Ausstellung über Punk in der DDR und Punk und in den 80ern in der DDR. Und da spielten Namenlos und Planlos und ich glaube noch irgendeine Band, die ich aber verpasst habe und ich habe nur Namenlos gesehen und Planlos X, die sind mir noch in Erinnerung geblieben, weil ich verwechsel die immer, Namenlos und Planlos. Namenlos sind ja die mit der Mietja, glaube ich.
Genau.
Planlos ist ja genau die mit Panko, die ja 83 mit den Toten Hosen in, glaube ich, im Prenzlauer Berg in irgendeiner Kirche gespielt haben. Und bis heute ja auch irgendwie mit den Toten Hosen befreundet sind. Es gab ja vor ein paar Jahren mal, hat dann Campino zusammen mit dem Panko zusammen dieses bekannteste Stück von denen, überall wohin es dich führt, wird dein Ausweis kontrolliert. Das ist ja schon, das war ja sehr, sehr regimekritisch. Ja. Ist die halbe Band ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die auch im Knast saßen oder so. Gibt es auf jeden Fall in irgendwelchen Büchern, ist das nachzulesen. Genau. Ist auf jeden Fall hochinteressant, weil es gibt auch eine ARD-Doku oder so, Auswärtsspiel, die Toten Hosen in Ostberlin 83. Und das hat der Mark Reeder organisiert. Und da haben die dann illegal gespielt mit Planlos zusammen. Und da kommen ja diese Protagonisten von damals zu Wort. Und Campino, da muss ich sagen, so unsympathisch ich den meist auch finde, in seinen politischen Äußerungen oder so. Aber war da halt Konfrontsassa gegenüber von so einem alten Stasi-Arschloch. Und der Typ ist so ein bisschen jünger als Campino. Also der war sogar jünger als Campino. Oder ungefähr gleich alt. So, die sind ja beide so jetzt Anfang 60. Und der hat halt bis heute, das sieht das nicht ein, dass das halt ein Unrechtsregime war, dem er gerne gedient hat. Und das so gar nicht im Campino ihm sagte, ja, da 15-, 16-jährige Punks, die so rebellieren wollten, was halt so normal ist in der Pubertät, das haben sie halt mit brutaler Gewalt und brutaler Repression halt versucht zu bekämpfen. So. Und das kam ihm nicht irgendwie ungerecht vor? Nö, das musste ja gemacht werden. Ja, da fand ich Campino war, fand ich ihn sehr sympathisch.
Wie eine urdeutsche Einstellung.
Kann man so sagen, ne? Genau. Ja.
Ja, die Doku war ganz interessant, wobei ich auch sagen muss, dass dieses DDR-Punk-Ding für mich persönlich könnte jetzt mal so der Fokus wieder auf andere Sachen gelegt werden. So.
Also, schon sehr viel.
Ich finde, das ist in den letzten 10 Jahren wirklich, also jeder, der dabei war, hat mindestens ein Buch geschrieben.
Ja, ja.
Es werden immer noch irgendwelche Tapes ausgebuddelt von irgendwelchen Bands, die es da angeblich gab. Es gibt auch Labels, die nur diesen Ostpunk-Kram rausbringen, sodass man manchmal das Gefühl hat, da sitzt immer noch einer in Erfurt irgendwo in einem Keller und nimmt mit schlechtem Equipment irgendwelchen Rotz auf, damit man das irgendwie unter dem Banner veröffentlichen kann.
Ja.
Das ist also auf gefühlt, keine Ahnung, wie viele Einwohner hatte die DDR zu Hochzeiten?
Nicht viel, 16 Millionen oder so.
16 Millionen oder so, ja. Darauf kommen locker irgendwie jetzt im Nachhinein irgendwie bestimmt 1.500 Punk-Bands oder Projekte.
Ja.
Das ist schon obskur irgendwie.
Ja, ich habe hier noch ein Buch auch von Henrik Gericke, der ist ja aus dem Chronist der DDR-Punk-Szene und der hat so alle unbekannten Bands, also die also auch nie beim Proberaumstatus dann rausgekommen sind, hat er alle in einem Buch versammelt. Und das sind noch beeindruckend viele, wie viele es dann doch gab. Aber natürlich kennt man eigentlich nur die bekannten. Scheimkeil, Müllstation, Planlos und ja, die halt so.
Namenlos, ja, was gab's denn noch? Da gab's schon so ein paar gute auch, die es auch komischerweise auch wieder gibt auch und ja, ist ganz interessant. Aber da gibt es für meinen Geschmack mittlerweile schon fast zu viel. Also
ja, es wurde sich auch mal beschwert, liebe Grüße nach Düsseldorf, wurde sich mal beschwert bei mir, dass ich jetzt bitte wer aufhören soll, jetzt immer über meine DDR-Punk, über DDR-Punk zu sprechen. Ich habe das, gut, ich komme ja aus der DDR, ich habe das, ich habe das aber als Punk nie gehört. Also Schleimkeim und Müllstation kannte ja jeder. Schleimkeim war irgendwie kultig, weil Otzer halt so ein cooler Typ war. Der hat ja noch gelebt, als ich Punk war. Aber Müllstation war irgendwie doof. Also die fand man irgendwie doof. Also die haben, wenn die irgendwo gespielt haben in irgendwelchen Festival-Lineups so, dann immer so, ja, okay, eine Ost-Punk-Band muss man halt buchen so. Aber du hast ja auch, du betreibst ja zwei Labels. Last Exit und Sterbt Alle.
Genau.
Auch, und du hast doch auch eine Nachfolgeband, war das Fucking Faces Nachfolge? Wobei Fucking Faces nie Zonenpunk war, das habe ich immer verwechselt.
Ja, das ging mir auch so. Ich dachte immer, das war so eine Band, die war früher in den 90ern immer bei Hüni Records.
Genau, und der hat auch nur so DDR-Punk rausgebracht,
Hüni, oder ganz genau. Viel. Ja. Und die haben auch wirklich, würde ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, so von dem, was ich so noch in meinem Kopf so in Erinnerung habe, haben die auch, glaube ich, 90% nur in der ehemaligen DDR gespielt. Und deswegen habe ich die immer als DDR-Band irgendwie abgestempelt, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass die aus dem östlichsten Teil von Hessen kommen, was an Thüringen grenzt.
Ja. Das ist Zonen-Randgebiet-Punk war das.
Genau.
Die waren aber, deswegen habe ich die immer daran verortet, es gab ja auf Höni diese Sicher gibt es bessere Zeit noch, diese war unsere, diese Sampler-Reihe. Und da war was von Fucking Faces drauf. So. Und genau, deswegen dachte ich immer DDR. Das war so ein Sampler, hatte ich 14, 15, hatte ich immer auf Vinyl.
Ja, so in Westdeutschland, so dumm wie das klingt, hatten die halt auch nie so ein krasses Standing gehabt. Komischerweise, obwohl die Songs nach wie vor sehr geil sind. Und ja.
Du hast, welche Band ist auf deinem Label die Fucking Faces Nachfolge? War das Bernhard Fuchs?
Genau, Bernhard Fuchs. Das ist quasi die Nachfolgeband, wobei Fucking Faces eigentlich immer nur der Hauptprotagonist Butz plus zwei andere Leute war. Also die waren auch in längeren Besetzungen so, aber wenn man Fucking Faces auf jemanden reduziert, dann wirklich halt auf Butz. Und ja, also eigentlich hätte man unter dem Namen meiner Meinung nach auch weitermachen können, aber ja, die wollten das wohl nicht oder wollten das generell unter neuem Vorzeichen machen und ja.
Ja, liebe Grüße, die folgen mir auch. Vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann. Die haben doch auch Anfang des Jahres, als wir uns in Leipzig mal persönlich getroffen haben, da haben wir auch was aufgenommen. Da waren die, glaube ich, auch im Felsenkeller im Line-Up bei
Teenage Warning. Teenage Warning, genau. Ja.
Genau, wo ja unter anderem auch Slime gespielt haben und
Exploited.
Skeptiker sollten auch spielen. Sind aber, glaube ich, kurzfristig ausgefallen, weil, keine Ahnung.
Weil wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, irgendeine FDJ-Veranstaltung war, wo sie dringend dahin mussten oder so.
Das ist tatsächlich, Skeptiker waren ja sehr umstritten. Ne? Also ja, ich kriege das
oft noch zu hören, so, ja, Skeptiker, oh nee, die konnte bei uns eigentlich niemand so richtig leiden, weil die sehr FDJ-nah waren.
Ja, ja, genau. Es ist halt so, ich lese halt gerade dieses Feeling B-Buch hier, Mix mir einen Drink. Und da steht ja auch Punk im Osten. Alter, ja, Punk, okay. Ja. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Also,
es war schon sehr avantgardistisch. Also klar, von der eigentlichen Auslegung war es natürlich Punk. Es sind auch, bei Feeling B gab es auch richtig geile Songs. Mix mir einen Drink oder Wo ist die DDR? Ja. Oder wie die alle hießen. Das sind halt klasse Songs. Das,
ja, klar. Aber ich finde das halt, ja, also Punk, gut, man kann ja natürlich drüber streiten, immer über die Einengung des Begriffs Punk oder so. Ja, sicherlich. Ich habe ja neulich auch, Alfred Hitzberg ist ja gestorben und streng genommen, aus heutiger Sicht ist das, was Hilsberg Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre veröffentlicht hat, kein Punk. Aber aus damaliger Sicht natürlich, weil Punk war ja immer mehr als, also Punk war am Anfang ja mehr als diese Lederjacken-Nieten-Sauf-Aktion oder das, was den Exploited draus gemacht haben. Dann, genau, aber das war natürlich trotzdem auch umstritten. Wie gesagt, dazu nächste Woche kann man bestimmt einiges dazu machen. Aber du kommst ja ursprünglich aus dem Saarland. Ich sage jetzt nicht Saargebiet, weil, nee.
Grüße an Moses.
Grüße an Moses, aber ich sage, nee, ist mir zu albern. Niemand sagt Saargebiet, Junge. Deswegen sage ich jetzt Saarland. So, da kommst du ursprünglich her und da warst du auch, warst du da auch in der Punk-Szene schon? Da hatten wir schon mal drüber unterhalten, ne?
Ja, was heißt Punk-Szene, ne? Also
ist überhaupt eine Punk-Szene?
Ja, also da gab's Punks in jedem Dorf früher eigentlich noch, als ich angefangen habe, damit so irgendwie mich da irgendwie so reinzufuchsen. So, das sind wahrscheinlich alles Leute, die jetzt eine bürgerliche Existenz haben, wie ich irgendwie auch, und gerne an die glorreiche, rebellische Zeit zurückdenken. Mhm. Aber so als ich damit angefangen habe, so 2004, 2005, als ich so in der Pubertät war, da gab's das noch so am Rande irgendwie. Da gab's noch so, ich nenne es jetzt mal richtige Punks irgendwie. Aber da hat sich das alles auch schon krass ausgewässert, glaube ich, und auch so aufgespalten. Mhm. Das, also ich war dann immer überrascht, wie viele Leute dann noch so Konzerten kamen halt auch irgendwie. Zum Beispiel das legendäre Toxoplasma-Konzert im ALZ Neu-Homburg. Ja, in Homburg zu Ehren des Chaos-Tage-Filmdrehs. Mhm. Da gab es so eine Szene mit Toxoplasma. Das war, glaube ich, auch eines der ersten Toxoplasma-Konzerte nach dem Comeback damals. Mhm. Comeback würde ich es jetzt mal nennen, einfach ganz blöd. Und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, das war, glaube ich, 2005, wie viele Bunthaarige so im Saarland so unterwegs sind halt irgendwie. Und an dem Abend habe ich auch tatsächlich sehr viele Leute kennengelernt, auch zu denen ich heute teilweise noch Kontakt habe. Und ja, das ist schon interessant auf jeden Fall. Ich meine, ich komme halt von so einem kleinen Dorf, und bis man da mal so Leute kennenlernt hat, das hat halt wirklich auch gedauert.
Ja, wobei, doch, also in Saarbrücke, sagt der Saarländer. Saarbrücke, ja. Da gab es schon irgendwie eine größere Szene. Das hatte mir auch eine Bekannte von mir, die war damals so in der Saarbrücker Punk-Szene auch. Mhm. Die hatte ziemlich viele Fotos noch aus der Zeit. Und da gab es dann schon so dieses, was es heute gar nicht mehr gibt, so, dass so Punks so auf dem Marktplatz am Brunnen abhängen und dann so Bier trinken, was man dann so bei Plus gekauft hat oder, keine Ahnung, Netto oder was ist da.
Das gibt es ja stellenweise nicht mal mehr in Großstädten wie Hamburg oder Berlin.
Nee, gar nicht mehr. So gar nicht mehr. Ja.
Gestern habe ich noch drei gesehen in Hamburg. Aber ja, ich glaube, die haben sich nur verkleidet als Punks.
Das ist auch wirklich, also es gibt es manchmal in Konnewitz natürlich noch, hier in Leipzig, wenn dann halt irgendwie ein Punkkonzert halt ist, irgendwo in der Stö oder so, aber irgendwie. Dass es so einen Auflauf gibt, wie dass man sich so die Räume auch nimmt, das gibt es gar nicht mehr. Ich weiß noch, 2005 gab es in Hamburg, wo ich ja oft war, sprechen wir auch gleich noch drüber, weil du lebst ja seit ein paar Jahren in Hamburg und nicht mehr im Saarland. 2005 gab es immer Punker-Krawalle, Punker-Randale auf dem Spritzenplatz in Altona oder Ottensen, da irgendwo die Ecke da. Ich glaube, Ottensen ist das. Und die haben sich halt Punks immer Samstag auf dem Spritzenplatz getroffen. Und dann gab es immer Ärger, weil die waren ja dann laut, wenn man halt ein paar Bier zu viel getrunken hatte. Das war irgendwie, wenn man da so drüber spricht, das hat halt echt sowas, das haben halt Punks 1982 gemacht, das haben Punks 2005 immer noch gemacht. Heute macht das halt keine mehr, weil es halt diese Jugendsubkulturen einfach nicht gibt. Das geht dir bestimmt ja genauso, wenn ich halt irgendwie auf ein Punkkonzert gehe, dann bin ich umgeben von alten Leuten. Außer man geht jetzt zu so einer Scheiße wie Problem oder diese Vogue-Punk-Fraktion, ja, okay, gut. Das ist für mich halt kein Punk, deswegen, und da zieht es mich auch nicht hin. Aber wenn du jetzt, zum Beispiel, wie war es jetzt bei diesem Mind the Gap-Fest? Das ist ja irgendwo ein Bild steht, ne? Irgendwo, das ist ja gar nicht
in der
Szene, das ist ja irgendwo.
Genau, das ist im Bambi Galore, da finden eigentlich nur Metal- und Thrash-Metal-Konzerte statt. Ich glaube, wir sind so die einzige Punk-Veranstaltung, die es da pro Jahr gibt, so die eine für die Statistik. Und ich glaube mal so ich habe viel Kasse gemacht und der Altersdurchschnitt lag ungefähr so bei, ich sag mal so 45.
Ja, genau.
Also es waren ein paar jüngere Leute auch da, aber so wirklich der Großteil war halt wirklich, 45 locker und ja, ich glaube. Ja, so in dem Dreh würde ich es festmachen tatsächlich. Also
ja.
Das fühlt sich schon fast wie so ein Jüngling halt einfach, ne? Also wenn im Schnitt die Leute so 10, 15 Jahre älter sind immer.
Ja, gehe auch, ja. Also jetzt, als ich das letzte Mal auf Konzert war, das war im August bei Mocha Doma, da war ich, glaube ich, tatsächlich einer der Ältesten dort, weil da war das Publikum sehr jung, aber die sind ja auch unglaublich hip, weil die ja auch so TikTok-Hit hatten.
Sind das diese Russen oder Belarussen?
Ich glaube, Belarus, glaube ich, ja, genau.
Belarus,
Die
ne?
leben aber auch nicht mehr da. Also, die sind in den USA leben die, glaube ich.
Das war dieser eine Song, der immer bei diesen ganzen Sowjet-Videos drunter gelegt wird, ne? Diese.
Ich habe keine Ahnung, weil ich habe keine Ahnung von TikTok und dem, was
Okay.
die Gen Z-Kids so mögen. Da bin ich komplett raus. Verkappter Boomer, der ich bin. Ja. Aber wenn ich halt auf Punk-Shows gehe und ein paar auf Punk-Konzerten war man ja dann doch in diesem Jahr, dann ist das wirklich der Altersdurchschnitt irgendwo zwischen 40 und 60. Also das ist wirklich, ja, gut.
Ja, wundert mich aber auch nicht, ne? Ich meine, wenn ich jetzt heutzutage irgendwie so 14, 15 wäre, mich würde sowas, glaube ich, gar nicht mehr abholen. So. Also wenn ich mich jetzt so mal so überlege, so ich mit 14, 15, so, wie ich da, mich das so gefühlt habe, so das Umfeld auch irgendwie, und wenn ich das heute so vergleiche, die Leute haben Internet, die hängen den ganzen Tag am Handy, die müssen sich auch gar nicht mehr so großartig irgendwie. Wie soll ich sagen, irgendwie so abgrenzend von irgendwas, ne? So, weil die haben selbst, sage ich jetzt mal einfach ganz pauschal, wahrscheinlich auch weniger Stress zu Hause. So konservative Elternhäuser gibt es da wahrscheinlich auch immer weniger. Es gibt keine Not mehr zur Rebellion, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich mit 15 heute heimkomme und habe die Haare blau, dann sagt meine Mutter, oh, das sieht aber hip aus, das mache ich morgen auch.
Ja,
Das
ja.
ist halt einfach so. Und jetzt mal
Ja.
angenommen, ich gehe mit 15 dann auf so einem Slime-Konzert oder so und sehe da die ganzen alten besoffenen Typen irgendwie so rumstolpern. Ja, was würde mich da dran reizen irgendwie?
Also spätestens dann, als eigentlich 2003, weiß ich, war mein Musiklehrer auch so ein junger, hipper Typ, der hat mit uns einen dritte Wahlsong im Musikunterricht besprochen, nämlich Bad K, wo es natürlich um die ganz klar erwiesene Ermordung von Wolfgang Grams ging, das, ne, wie der faschistische Schweinestaat den armen Wolfgang Grams einfach hingerichtet hat, ne, ist ja bekannt. Linke sind ja grundsätzlich nie Verschwörungstheoretiker, aber da vielleicht, naja, auf jeden Fall, diesen Song haben wir im Musikunterricht durchgenommen und das hätte mir eigentlich schon eine Warnung sein müssen, dass ich denke, mein Musiklehrer bespricht uns einen Punk-Song, den kann ich doch nie wieder hören, aber gut. Ja, naja. Kanntest du eigentlich den Tarek Elay? Mache jetzt nicht noch einen Nachruf auf ihn, aber er ist ja jetzt vor kurzem erst gestorben und
Ich habe
Gegner Guns N'
tatsächlich nur
Roses
wenig.
und aus dem Saarland halt, ne?
Das reicht ja schon.
Ja, und die Szene war
Ja,
ja
ich habe.
wahrscheinlich nicht groß, Saarland.
Nee, also als ich so irgendwie angefangen habe, auf Konzerte zu gehen, war Tarek, glaube ich, schon so ein bisschen da auch rausgewachsen und war mehr in anderen Bundesländern, glaube ich, unterwegs. Er hatte ja damals mit Sabotag diese Boxveranstaltungen da in diversen linken Zentren und so und war damit, glaube ich, viel unterwegs. Und ja, im Rahmen von diesem Chaos-Tage-Filmdreh habe ich den grob mal kennengelernt, da habe ich kurz ein paar Worte mit ihm gewechselt. Er hat auch mal bei einem Toxoplasma-Konzert, was ich veranstaltet habe, Tür gemacht. Das war ja auch schon fast 10 Jahre her. Ja, aber so richtig Kontakt nie gehabt. Der war da immer schon woanders unterwegs als ich. Trotzdem finde ich es natürlich total schade, weil ja, es gab meiner Meinung nach im Saarland wirklich nur wenige wegweisende Leute aus dieser Szene, die halt irgendwie mal so das ganze Ding aufgebrochen haben und auch mal irgendwie was anderes gemacht haben und damit halt auch relativ erfolgreich gefahren sind, so. Und er halt auch so ein Bild von Punk für mich vermittelt hat, so was halt nicht nur aus, wir treffen uns jetzt vor Karstadt am Brunnen und saufen da den ganzen Tag zu tun hatte. Und ja, von daher fand ich es auf jeden Fall schade. Tarek hat damals auch mein erstes Nasenpiercing gestochen im AK.
Naja.
Und ja, ist natürlich immer schade, wenn sowas passiert, weil ja, ich sag mal, die geilen Leute in der Szene werden halt auch immer weniger.
Ja, alt oder halt, ja, oder
Ja. Oder halt so, ne?
tragisch halt wie Tarek jetzt. Ja, genau.
Ja.
Ja, genau, in dem Sinne, ja. Rest in Peace, aber wie gesagt, wir müssen jetzt nicht noch einen Nachruf auf ihn machen. Du bist ja vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen, haben wir uns auch schon mal drüber
Genau,
unterhalten. Und
2019.
ja, genau, das ist echt noch nicht so lange her, ey. Da war ich ja schon.
Nee, aber es fühlt sich durch die Pandemie und so, fühlt sich das halt echt schon länger an.
Ja.
Also.
Ja, gut, der Zeitpunkt war so kurz vor diesen Lockdown-Maßnahmen, in eine andere Stadt zu ziehen und dann so eingesperrt sein und niemanden kennenlernen können oder so, ist natürlich
Ja, wir haben ja vorher, also
ups,
jetzige Frau,
unglaublich.
meine Frau und ich haben ja davor noch in Mainz gewohnt und da habe ich auch studiert und wollte da eigentlich nur ganz schnell weg. Und deswegen habe ich
Ja.
mein Studium auch in Regelstudienzeit durchgezogen. Und dann war es halt so, dass wir dann halt gesagt haben, ja gut, wir gehen nach Hamburg und haben da halt auch relativ zügig zum Glück eine Wohnung gefunden. Und wirklich ein halbes Jahr, nachdem wir hier angekommen sind, ging das mit dem Lockdown los. So, und
Ja. Schön.
ja.
Ja. Aber trotzdem, in Hamburg habe ich trotzdem, ich habe heute ja so ein eher ambivalentes Verhältnis zu Hamburg. Aber früher war Hamburg für mich das absolute Nonplusultra. Als Lübecker, Kiddie-Punk oder später Autonomer, dann war Hamburg das absolute Nonplusultra. Also in Dreiviertelstunde mit dem Zug fahren. Damals hat das noch 8,60 € gekostet. Heute wahrscheinlich mindestens das Doppelte. Und dann war man in Hamburg, in zwei also Hamburg Hauptbahnhof aussteigen und ab in die S-Bahn, in die S31, zwei Stationen Sternschanze und du warst im Paradies. Damals noch 5, 6 Plattenläden, das war ja noch ein ganz anderer Stadtteil damals. Das hatte noch viel mehr diesen linken und Punk-Flair. Und da hingen halt auch Punks auch noch rum in der Schanze. Und Rote Flora war immer spannend. Und dann diese ganzen geilen Plattenläden. Und das ist eigentlich nichts mehr von übrig geblieben. Es gibt noch das Fritz Bauch so als letzte verbliebene linke Kneipe, die es auch schon ewig gibt. Aber sonst, den Dschungel mochte ich immer richtig gerne. Der war in der Schanzenstraße. Den gibt's wieder. Beim Knus ist das, glaube ich.
Genau, da ums Eck, neben diesem Buchladen, ja.
Genau, ja, da war ich aber noch nie drin, weil das total unsympathisch aussieht von außen.
Ja, ich war da auch nur zweimal drin. Das ist irgendwie so, für mich hat das so ein umgebauter Bar-Charme.
Ja, genau. Also es ist viel zu schick.
Was, wo man irgendwie noch so tanzen soll, wenn man seine Cocktails trinkt, aber ja. Irgendwie so, sieht für mich so immer so aus wie so ein Touri-Ding.
Ja, genau, viel zu schick. Und der alte Dschungel war halt geil, der war halt in der Schanzenstraße. Da ist heute auch irgendein Carhartt-Store oder irgendwas ganz Wichtiges drin, was man auf jeden Fall, so Sachen, die man sonst nirgendwo kriegt, außer da, in der Schanze. Genau wie bei das Backyard, wo du halt auch Carhartt-Klamotten kriegst. Also total notwendig, dass diese schöne alte Punk-Institution raus musste. Ja, der war, kamst du halt rein und das war halt komplett schwarz gestrichene Wände. Es war halt ultra dunkel in White Russian für 4,20 € oder so. Und da lief halt so Garage und Punk und Post-Punk und so, war halt ultra geil da drin. Ja, das gibt's aber auch, weiß ich gar nicht, gibt's auch bestimmt schon 10 Jahre, glaube ich, nicht mehr in dem Standort. Und ja, ansonsten ist da leider nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich weiß aber, als ich 2002 oder ab 2001 bin ich oft nach Hamburg gefahren und zu der Zeit, 2002 auch, da war ja damals Ronald Schilder Innensenator und da gab es ein Label aus Hamburg, was ich, also neben dem Oldschool-Punk der 80er aus Hamburg natürlich oder späte 70er wie Slime, Razors und Razzia und der ganze Kram und diese legendäre Waterkant-Hits-Sampler von Weird System. Mhm. Das ist auch ein schönes Zeitdokument von 1983 über Hamburg-Punk, wo unter anderem die erste Band von Rodrigo González mit drauf ist, Massacre,
ja.
Genau, und da gab es aber Anfang der Nullerjahre war die Punk-Szene in Hamburg auch relativ innovativ, also die musikalische zumindest, weil es dieses Klartext-Records gab. Kennst du das noch?
Das sagt mir noch grob was. Die hatten auch so ein, zwei Sampler, glaube ich, gemacht, ne?
Ja,
auch so Hamburg-Punk-Sampler.
Ja, Chill Out hieß der. Also gegen Olaf Chill, also der Hamburg-Punk-Sampler. Und da waren halt so alle Label-Bands drauf. Und das war damals doch eine ganze gute Palette an guten Bands. Zum Beispiel Antikörper, kennst du die noch?
Ja, die kenne ich noch.
Ja, gibt es auch schon lange nicht mehr. Also Gelee Royale ist eine sehr schöne Platte von denen, die ich neulich mal wieder gehört habe, weil ein toller Song.
Mit so einem Insekt vorne, ja, genau.
Biene halt, ja.
Ja, ich glaube auch bei Klartext kam glaube ich, auch die Staatsgewalt von Rosset, meine ich? Auf dem Müll.
Ja, das war aber später, glaube ich, das war später.
Ah, okay.
Also die hatten auch so eine 7-Inch-Reihe mit Hamburger Punk-Bands und das war auch cool. Da waren halt so alle Bands, die man irgendwie zu der Zeit aus Hamburg man mochte, hat da mal bei, also Heimatglück und Leistungsgruppe Maulig oder 30.000 Kollegen, die kannte ich auch. Den habe ich mal ein Interview gemacht für ein Fanzine, was dann doch nie erschienen ist, bei denen in der WG irgendwo irgendwo auch am Rande vom Schanzenviertel war das damals, ja. Und genau, die gibt's alle nicht mehr und das Label gibt's auch nicht mehr. Dementsprechend, ich weiß gar nicht.
Leistungsgruppe Maulig gibt's noch.
Gibt's noch?
Die gibt's noch, nein.
Okay.
Die veröffentlichen, glaube ich, auch alle 2 Jahre irgendwas, aber ist jetzt auch eine Band, mit der ich mich nie so auseinandergesetzt habe.
Habe ich das letzte Mal live gesehen, 2005 in der Roten Flora. Da habe ich Tresen gemacht, das weiß ich noch.
Wahrscheinlich spielen sie auch genau noch da heute.
Ja, sind aber halt auch 20 Jahre älter, also wahrscheinlich so Mitte 40 oder so oder Anfang 40. Naja, gut. Aber ja, irgendwie muss ich ja sagen, bei aller Abneigung oder politischer Kritik auch, die ich an so diversen linken Lehnen habe, aber ich bin ja irgendwie in so einer Stadt wie Hamburg, also gerade im Schanzenviertel, irgendwie. Es ist ja eigentlich auch schön, dass es noch so die letzten verbliebenen Reste gibt, die so ein bisschen diesen alten Charme dieses Viertels halt noch irgendwie vielleicht so ein bisschen konservieren. Weil wie gesagt, kein Mensch braucht das 100. Scheißcafé, keiner braucht den 100. Carhartt-Store. Kein Mensch braucht das. So. Also ja, anscheinend ja doch, weil sonst würden die sich da nicht halten. Aber irgendwie muss ich dann doch sagen, da bin ich dann auch ein bisschen so, vielleicht ein konservativer Linker oder so, der sagt so, ja, ein bisschen was kann davon dann auch nochmal bewahrt bleiben. Und deswegen, dann sollen sie halt noch zum 100. Mal in der Roten Flora spielen, dann okay, gut. Immerhin gibt's noch vernünftige Bands, die da spielen. Und
geht auch nie Konzerte mit, wenn da was in der Flora spielt, weil die keine Internetwerbung machen.
Nee, früher gab's immer die Zeck, die man sich holen musste. Das autonome Blättchen aus der Flora. Das gibt's aber auch nicht mehr. Also, woher soll man das wissen?
Ja.
Gibt's Bewegungsmelder.org? Gibt's auch nicht mehr, ne?
Ich weiß nicht, habe ich nie geguckt nach irgendwas.
Okay, das war früher so der Veranstaltungskalender in Hamburg für Punk und dergleichen.
Ich war auch in der Flora, glaube ich, 3-mal gewesen, seit ich hier wohne. Also,
ja.
Einmal beim 12 Meter ohne Kopf, das war ganz cool, da hatten nämlich noch Ketka ein paar Songs gespielt. Neben 100 anderen Rauchen habe ich da mal gesehen, die waren ziemlich gut.
Ja.
Ich war dann auch wirklich überrascht, wie viele Leute dann auch auf so einem Konzert gehen von solchen kleinen Bands dann halt auch. Ne? Also jetzt nicht Ketka, sondern sowas wie Rauchen, die wahrscheinlich, wenn sie im Hafen lang spielen, kommen vielleicht 80, 90 Leute. Und ich glaube, in der Flora waren da halt irgendwie so 300, 400 Leute gewesen.
Okay.
Da kostet wahrscheinlich auch nur die Hälfte vom Eintritt, aber ja. Ich war dann doch überrascht irgendwie, wie unterschiedlich das ist halt in Hamburg. Das kannte ich so nicht.
Hast du so Lieblingsläden?
Ja, ich tue mich mit Hamburger Läden immer so ein bisschen schwer. Klar, ich bin ganz gerne im Hafenklang, auch in der Nähe zum Hafen irgendwie. Logo finde ich auch okay, wenn da nicht immer diese runden Tische da mitten im Weg wären. Ja, Knust finde ich eigentlich auch ganz schön, aber wenn es ausverkauft ist, ist es zu eng. Ich habe immer was zu meckern da irgendwie.
Ja,
aber so richtig einen Lieblingsladen habe ich da nicht. Leider.
Ja, also Hafenklang gefällt mir auch tatsächlich bis heute noch am besten eigentlich. Also allein, weil die Lage so schön ist auch. Es gab mal das Hafenklang im Exil, das war in diesem alten Karstadt-Gebäude in Altona auf der auf dieser Hauptstraße da, weiß gar nicht, wie heißt da irgendwo. Und das war auch eine geile Location. Das war so 2006, 7, 8 und dann sind sie wieder zurück ins alte, in die alte Location damals.
Da gab es, glaube ich, mal so ein legendäres Hammerhead-Konzert in einem Ding im Exil. Habe ich irgendwo mal bei irgendwem so ein Plakat gesehen.
Das kann sein, aber ich nicht, aber ich war oft im Hafenklang früher und in der Flora war ich, ja, da war ich noch häufiger. Also, genau. Hammerhead schreibe ich mir auch mal auf, weil Stirbt alles ja ein Song von Hammerhead.
Ja, auch, ja.
Genau. Im Prinzip, ja, wir können ja noch ein bisschen bei Hamburg bleiben.
Bleiben wir bei Hamburg.
Genau, weil du, also, ja, wie gesagt, so Klartext Records mochte ich früher und dann dieses Weird System Label, das gab es ja auch schon, das gibt es ja seit Anfang der 80er, ich glaube, gibt es, glaube ich, auch immer noch.
Ist immer noch angemeldet, ja.
Ja, und ja. Aber neue vieles Sachen. Natürlich von dem, was Hamburg so früher so ausgemacht hat, gab es ja schon in den Nullerjahren schon gar nicht mehr. Mhm. Aber was gibt es denn heute noch so in Hamburg eigentlich? Also
an Bands meinst du jetzt?
Ja, generell. So, ja. Also Locations, Labels, Fanscenes. Keine Ahnung.
Also neben dem Mind the Gap-Fanzine, für das ich auch schreibe, gibt's, glaube ich, in Hamburg nichts mehr.
Okay.
Würde ich jetzt, also ist mir jetzt aktuell nichts anderes bekannt.
Ja.
Ah, Läden gibt's natürlich, so Läden wie das Gängeviertel, wo immer noch viel stattfindet. Du hast es schon angesprochen, das Hafenklang, das Knust, die große Freiheit, auch ein sehr wichtiger Laden, wenn auch halt natürlich sehr groß und kommerziell ausgerichtet. Das Intra gibt es natürlich noch, wobei die jetzt, glaube ich, irgendwie vorübergehend da raus müssen, weil der komplette Bau irgendwie kernsaniert wird. Oder irgendwie, keine Ahnung, wie man das da nennt, weil das ist ja auch, glaube ich, irgendwie unter Denkmalschutz.
Ich habe keine Ahnung, ich war auch nie im Intra, war ich nie drin. Molotow war ich früher natürlich noch oft, ne? Aber das ist ja kein Punkladen. Also.
Ja, wobei, das Molotow ist ja umgezogen wieder mal.
Ja.
Man hat der Stadt ja gedroht, als sie den Vertrag gekündigt haben, dass Team Scheiße da ein Umsonstkonzert spielt, was sie dann auch gemacht haben. Mhm. Und dann hat die Stadt gesagt, ja komm, bevor die nochmal spielen, helfen wir euch jetzt noch ein bisschen suchen. Und
gut, das ist eine Drohung, das stimmt.
Ja. Und ja, die sind jetzt im alten Top-Ten-Club, der eigentlich nur ums Eck ist und ja. 400 Meter weiter, wenn man nachmisst.
Ich und, weiß nicht, wo war denn das Molotow nach? Also ich kenne das ja noch aus dem in diesen Esso-Häusern, die ja dann abgerissen wurden.
Zuletzt war das direkt Haltestelle Reeperbahn unten, wo dieses Astra Brauhaus, glaube ich, war das. Ja, da direkt in so einem, war ich auch nur zwei, dreimal drin gewesen.
Ja.
Da haben nie so die Bands gespielt, die mich interessiert haben. So, ich war jetzt vor kurzem, als die Tourjugendtage waren, im neuen Molotow. Und da war ich positiv überrascht, weil der Konzertraum, das ist wie so ein alter, ja, wie soll ich sagen, so, wie so ein alter Strippschuppen kann das gewesen sein, früher mal. Mhm. Weil der ist so rund gebaut und du hast so die Bar hast du so im hinteren Ecken. Und du kannst wirklich dich auch so hinsetzen irgendwie, weil es da so Sitznischen gibt und der Sound ist auch extrem gut und das verläuft sich so ein bisschen mehr. Vorher war das Molotow ja so immer so vollgestopft, wenn da irgendwie was war und es war ausverkauft. Und bei dem neuen hat man halt tatsächlich mal Platz und das fand ich ganz angenehm.
Ja, okay. Vielleicht verirre ich mich da auch nochmal irgendwann rein. Es war am Molotow immer ganz geil, dass da Bands gespielt haben, die dann später richtig groß wurden.
Ja.
Also dann, ich glaube, The Killers haben da gespielt vor 50 Leuten oder so. Und 2 Jahre später waren die halt Weltstars halt. Ja, das war.
Na, früher ging das noch. Früher hat sowas noch funktioniert.
Früher ging das noch tatsächlich. Das ist ja heutzutage, ja, es ist auch heutzutage nicht mehr so wie früher, aber es ist momentan der Reeperbahn-Festival, ne? Mhm. Da kommst du ja auch her, ne? Das ist
da
ja.
War ich heute auch gewesen, ja. Hm?
Ja, das ist auch schon tagsüber immer? Ich dachte, es geht immer erst abends los.
Ja, tagsüber sind halt die ganzen. Also es ist so geteilt, dass es zum einen natürlich sehr viele Musikinteressierte anlockt, die jetzt mit der Industrie nichts zu tun haben. Die kommen natürlich erst abends, wenn die ganzen Konzerte sind. Mhm. Aber tagsüber ist halt für die komplette Musikindustrie, für Booker, Veranstalter, Labels, Vertriebe, Merch-Hersteller, ist dann immer, sind dann so 1000 verschiedene Konferenzen und irgendwas wird zu jedem Thema irgendwie, gibt's eine eigene Konferenz, wo dann über diverse Themen gesprochen wird. Mhm. Und die ganzen Leute treffen sich da halt und stacken dann einmal im Jahr und klopfen sich auf die Schulter und ja, gehen dann wieder nach Hause und machen genauso weiter wie bisher. So grob zusammengefasst.
Ja.
Und,
okay.
Genau. Und ja, ich kann es nur so sagen aus eigener Erfahrung. ja, also ist, glaube ich, eher wichtig für hauptsächlich so für den Live-Sektor halt, weil ja wirklich sehr viele Booking-Agenturen da sind und ja, Management-Firmen, die dann neue Künstler treffen oder da auch direkt Verträge machen und ja, viele Labels machen dann auch so Showcases, wo dann ihre Label-Bands spielen und gefühlt jeder Location ist irgendwas, in jedem Hotel wird irgendein Hinterzimmer für irgendeine Konferenz genutzt und ja, das Ganze wird von der Stadt auch sehr gut bezuschusst. Also ja. Da ist ein ordentlich Geld im Spiel.
Ich war da nie als Gast oder so und auch nicht als Labelbetreiber komischerweise auch nicht später, aber
ja. Ich sag mal, für die Bands, die mich dann immer interessiert hatten, da waren dann die Clubs immer zu voll. Mhm. Da bist du halt auch abgewiesen an der Tür und ja. Sting hat vor ein paar Jahren mal, glaube ich, da irgendwie als Secret Act in der Freiheit gespielt.
Okay, krass.
Das war so ein größeres Ding. Ja. Ich glaube, vor 2 Jahren haben, meine ich, deine Großcousins aus Chemnitz.
Karl Marx-Staffel, ja.
Ja, okay. Ja. Ein Secret Gig gespielt. Ja, solche Sachen gibt es dann halt immer, wo man sich dann immer freut, aber ja, im Großen und Ganzen ist mir das immer zu voll, zu viele Leute und zu viele Eindrücke und alle 2 Meter ist dann irgendwas, wo du irgendwie gratis Getränke bekommst und
ja.
So richtig zugemüllt, auch irgendwie geistig und ja.
Ja, wobei ich das eigentlich schon mag, so diese, also es ist immer so eine angenehme Atmosphäre, also wenn es jetzt zu voll ist, ist es auch ätzend, aber dieses so, man kann sich halt bei solchen, genau wie beim Straßenfest oder bei so Kulturfesten im Westwerk, letzte Woche hier in Downtown Plagwitz, dann kann man sich, oder auch wie beim Reeperbahn, man kann sich einfach so treiben lassen und du kannst mit Bier in der Hand über die Reeperbahn spazieren und hast halt überall passiert irgendwas. Also selbst wenn man kein Festivalticket hat, kann man trotzdem an 1000 Sachen partizipieren. Das mag ich eigentlich, also diese Atmosphäre mag ich irgendwo gerne. Man merkt halt, dass viel los ist irgendwo und es ist ja auch eher, es ist ja eher Independent-Musik, ne? Also es ist ja kein...
Ja.
War ja damals, als ich so eine Zeit lang mal so gerne so auf Indie-Partys gegangen bin, vor 15 Jahren oder so, da war das Reeperbahn-Festival schon eine gute Adresse dafür eigentlich, so Bands.
Ja, also die Industrie, also Sony, Warner und so, die mischen da natürlich auch irgendwo mit, klar. Aber ich glaube, der Hauptfokus liegt da immer noch so auf dem Independent-Sektor.
Ja gut, Indie ist ja nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes ein Independent-Musik, sondern es ist ja ein eigenes Musikgenre irgendwann geworden.
Genau, ja.
Und das heißt ja, die konnten aber auch, Franz Ferdinand waren, weiß ich nicht, waren mit Sicherheit auf dem Major-Label und galten ja als genau. Indie-Rock. So, genau
ja, ich meine das auch jetzt eher halt. So als Independent-Musiker, also der halt sich quasi bei der Industrie unterschrieben hat. So meine ich das jetzt. Mhm. Ja, wobei ich halt auch mittlerweile sagen muss, wenn ich das Festivalplakat sehe, ich kenne da kaum noch Acts, die da spielen.
Ja.
Also ich weiß, dass Nina Chuba dieses Jahr wohl gespielt hat irgendwo. Glaube ich, ja. Spontan auch irgendwie als Secret Act. Aber sonst ist da nicht mehr viel. Irgendwie letztes Jahr waren da Hives da, das hätte ich ganz gern gesehen.
Ja.
Da hätte ich, glaube ich, Bock gehabt. Aber
würde ich mir auch mal anschauen. Noch. Ja. Mal tatsächlich. Ja, die spielen, glaube ich, auch irgendwann in Leipzig, irgendwann im Oktober oder so.
Ja, die spielen seit letztem Jahr oder vorletzten Jahr spielen die wirklich überall. Ich glaube, die hatten da irgendwie Probleme mit ihrem Major-Deal irgendwie lange Jahre. Hm. Irgendwas mit Musikrechten und haben die relativ wenig gemacht und jetzt die letzten 2 Jahre sind die durchweg am Spielen. Das ist Wahnsinn. Aber die sind immer noch gut. Die sind immer noch eine hervorragende Liveband und haben auch noch so diesen alten, ja, ich sag das mal ganz, ganz, ganz flach, so diesen Rock'n'Roll-Charme halt einfach. So dieses Überhebliche und dieses Elvis-hafte Hochjubeln zu einer Gottheit halt irgendwie. So dieses, die spielen da ganz gut mit.
Ja, ich
Das
mochte The Heights auch immer gerne. Also ich fand die musikalisch immer geil. Also die, das hat
Ja.
Spaß gemacht. Das hatte auch so ein bisschen was Punkiges, hatte das ja schon auch irgendwo. Und ich fand auch die Attitude von denen fand ich auch cool. Also
Ja.
diese Anzüge und das
Ja.
hatte Charme so.
Auf
Außerdem,
jeden Fall.
ich glaube, sie sind Schweden, aber ich glaube, sie sind keine Antisemiten. Also sie äußern sich irgendwie nicht.
Nee.
Sie gegen den Genocide in Gaza haben sich, glaube ich, bislang im Gegensatz zu ihren Landsmänner von Refused, aber gut, das waren ja auch schon immer so linke Trottel.
Ja.
Refused, ich hasse die. Ich fand die auch schon immer, genau, das war für mich immer das schwedische Pendant zu Rage Against the Machine und die fand ich auch immer scheiße, diese Band. Und Refused fand ich auch immer scheiße. New Noise hin oder her, ich fand die immer kacke und dass die jetzt ich auch als Hardcore-Antisemiten geortet haben, ja, gut,
Ja.
okay, habe ich ja eh nie
Ja, ich
gehört.
hatte, es ist auch bei mir so eine Hassliebe. Ich mag Refuse eigentlich ganz gern und vor allen Dingen halt auch
Ja.
so ein paar Projekte, die der Dennis Lüxen halt noch hat. Sowas wie Invasion oder AC4 waren halt leider immer geil. Aber ich habe sie mir jetzt beim letzten Mal ja auch nicht angeguckt, wegen diesen ganzen Äußerungen und dann auch bei Social Media und dann auch noch eine Fahne aufgehangen. Und ja, irgendwann ist dann halt auch gut, ne? Also ich verstehe halt auch nicht, warum solche Kritik immer aus so Ländern wie Schweden oder Kanada oder sonst woher kommt.
Tja, das ist muss halt Haltung zeigen.
Es ist schwierig, aber
Aber The Hives machen das nicht. Aber du hast mir vorhin ja noch diesen Artikel aus dem Groove-Magazin zugeschickt. Das wurde mir halt
ja.
schon ein paar Mal zugeschickt. Diese Liste von Bands, die jetzt nicht mehr wollen, dass ihre Musik über Spotify in Israel gehört werden kann. Ich würde
Ja, das ist einfach so.
99% von den Sachen kannte ich noch nie gehört. Irgendein Müll juckt mich nicht. Aber Massive Attack sind natürlich dabei. No Surprise. Mochte ich aber richtig gerne. Das Mezzanine-Album ist eine ganz, ganz grandiose Platte. Und bei denen tut es mir ein bisschen weh. Aber gut, dann, ja, dann.
Ja, in den letzten Jahren hat mir das oft bei Bands wehgetan. Ich fand zum Beispiel Homefront ziemlich geil, aber
Ja,
das
ich
ist ja dann
auch.
auch irgendwie komisch geworden bei
Schüssel auch,
Chisel
ja.
und oh, was weiß ich, ey, da tut mir das halt auch weh, ne? Wenn man dann mal wieder neue Sachen irgendwie abfeiert, so dass dann halt sowas dabei rauskommt. Und ja, jetzt mit dieser Spotify-Sache, jetzt mal ganz ehrlich, das ist halt auch wirklich so 100% Gratismut. Ich meine, wie viel Geld, also wir reden ja wirklich so von Geldern, die dann halt quasi nicht mehr beim Künstler ankommen. Und
Ja,
wenn ich
ich
mir
weiß,
jetzt
wie viel,
überlege,
ich. Du hast auch ein Label, wir wissen, wie wenig das ist, ne?
ja,
Also
also auf die 3, 4 Euro im Monat kann man dann
Centbeträge.
auch verzichten, so, und das dann groß nach außen deklarieren. Ja, das ist halt alles totaler Schwachsinn halt. Also
Ja, wie immer halt bei diesem ganzen gratismutigen Party-Scheiß.
ja.
Ja, ich, okay, gut, ja. Aber ich muss jetzt nicht mit Whataboutism um die Ecke kommen, von wegen, wie viele Kinder sterben eigentlich im Sudan, so, wo halt
Ja,
wirklich,
das ist dann
oder in
noch mal ein
Jemen
anderes
oder so,
Thema.
aber egal, es ist ja völlig unwichtig. Solange man, ja, okay, die Musik, wow, wie mutig, Massive Attack, wie
Ja.
mutig, wie, dass jetzt eure Scheißmusik nicht mehr in Israel gehört werden darf. Ja, fickt euch doch. Dann, ja gut, wollte ich jetzt gerade sagen, da hört man halt Portishead. Nee, kann man auch nicht mehr hören. Genauso scheiße. Ja, dann halt, keine Ahnung, hört ihr halt Tricky, ist auch
Pink
Hip-Hop.
Floyd? Ach nee, ah nee.
Ja, die kann man ja
Stimmt.
hören, das ist ja nur Roger Waters. Ja, ach, naja, gut. Aber ja, genau, du hast ja natürlich auch, du hast Musiklabel. Ich hatte ja auch mal ein Musiklabel, aber das war elektronische Musik und das war ein reines Internetlabel. Ich weiß aber, wie viel, beziehungsweise wie wenig Künstler bekommen haben, wenn die halt ihre Musik gestreamt wurde auf Spotify. Das war ja 0,0002 Cent pro Stream. Das ist ja
Ja.
extrem wenig. Dementsprechend juckt das Bands wie Massive Attack oder Fontaines D.C., juckt das ja gar nicht. Wenn dann in Israel keine, wenn die halt in Israel keine 3000 Streams halt haben, dann haben sie die halt nicht, ja, ist egal, sind eh nur 3, 4 Euro, wie du es gerade gesagt hast,
Ja,
aber
ich frage
jetzt.
mich halt immer, was das soll irgendwie, ne? Also wenn man doch irgendwie, ich weiß nicht, ich denke mal, wenn es mir wirklich ein Anliegen ist, dann kann man das auch irgendwie anders machen, ne? Also ob es jetzt sinnvoll ist, hin oder her, aber ich weiß halt nicht, was man sich davon erhofft einfach. So, also keine Ahnung, da gucken die Leute, hören das halt bei YouTube. So, also ganz ehrlich, ich
Ja.
weiß nicht, wie viel Prozent Marktanteil Spotify in Israel hat, aber mein Gott, die Leute hören das dann sonst wo, wenn sie es hören wollen, und wenn nicht, dann halt nicht. Und
Ja. Oder Apple
ja.
Music oder Deezer oder was
Ja,
es nicht so alles gibt.
es
Ja.
würde mich nicht mal wundern, wenn, keine Ahnung, wenn Spotify da auch einen ganz geringen Marktanteil hat einfach. Und sich dann da hinzustellen, das dann groß nach außen hin zu posaunen, irgendwie, dass die Musik da nicht mehr, ja, mein Gott.
Ja, es ist, wie du es schon gesagt hast, es ist purer Gratismut von Bands, die das sowieso nicht juckt. Und man kann sich aber gegenseitig, man kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, hier. Also es ist halt wie immer bei diesem Thema, es ist halt purer Gratismut und ja, dann fickt euch halt. Aber lass mal diese Themen, ich wollte ja diesen Monat weitestgehend politikfrei auch halten. Es geht natürlich nicht, weil die einen einfach nicht in Ruhe lassen. Aber Ich wollte ja damit die Brücke schlagen zu den Musiklabels, die du nämlich hast. Die hast du auch erst seitdem du in Hamburg wohnst, ne? Oder hast du die schon vorher?
Last Exit habe ich schon seit 2011, meine ich. Also ja, da gab es auch so ein Vorgängerlabel, wo ich so gebrannte CDs irgendwie, so Sampler gemacht habe und so hunderte Auflagen. Das gab es auch irgendwie, aber so richtig nochmal angefangen habe ich damit halt 2011 so in dem Dreh. Erst so mit so Tape-Geschichten halt irgendwie. Hauptsächlich so Bands aus dem Saarland halt auch. Und dann wurde es schnell irgendwie so ein bisschen überregional. So Sachen wie Love A kamen dann dazu. Oder halt auch die erste Fjord-Platte habe ich damals.
Ach, Love A? Ja, die kenne ich sogar. Die sind doch Hamburger, oder? Oder Berlin?
Nee, die sind, ursprünglich sind die aus Trier, tatsächlich. Der Gitarrist wohnt mittlerweile in Köln. Sänger Jörg wohnt seit Ewigkeiten schon in Hamburg.
Ja.
Und es ist eigentlich eine Trierer Band, wenn man es so will.
Okay. Aber
spielen sehr oft in Hamburg halt, wahrscheinlich kommt daher der Eindruck.
Ja,
und da waren halt auch viel, es war halt auch querbeet, ne? Also ich habe immer so einen breiten Musikgeschmack schon gehabt. Da war dann auch mal so ein Doom-Projekt aus Pirmasens zum Beispiel, Bitterness Exhumed habe ich da mal gemacht. Oder das war wirklich, im ersten Jahr habe ich, glaube ich, irgendwie so 20 Tapes gemacht oder so. Und später kamen dann auch so größere Bands dazu, wie, keine Ahnung, Juppieside oder so, wo ich Tapes gemacht habe.
Unlizenziert oder hattest du...
Nee, das war alles lizenziert gewesen. So, ich habe dann bei den Bands nachgefragt so, und die meisten hatten da sogar Bock drauf. Was mich immer gewundert hat, also ich glaube, das fünfte Release war schon direkt so ein Egotronic Best-of-Tape, die damals halt so auf dem Zenit halt irgendwie waren. Mit dem vierten Album, glaube ich, irgendwie. Davon habe ich dann, glaube ich, 200 Tapes verkauft. So, das waren halt schon so Highlights halt auch. Und ja, von Egotronic habe ich, glaube ich, 4 Alben danach noch auf Tape gemacht. Also das hat immer funktioniert. Und irgendwann habe ich dann so auf dieses Tape-Thema irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weil ja, da gab es so einen Hype um Tapes wieder. Und das war dann irgendwann so ausgelutscht, weil es halt auch wirklich jeder gemacht hat. Die Produktion wurde teurer. Es gibt halt in Deutschland, gab es zu dem Zeitpunkt ein Kassettenherstellungswerk in Leipzig. Die hatten dann auch immer so Qualitätsprobleme und die wurden dann noch teurer und ja, da habe ich Tapes in UK herstellen lassen. Da gab es auch so sehr geile Druckverfahren für aufs Tape quasi, so einen Vierdruck drin zu machen. War da aber auch wieder teurer. Dann kam der Brexit und dann habe ich irgendwie so gesagt, boah, das hat keinen Sinn mehr. Habe dann 2018, glaube ich, wieder angefangen, so ein bisschen Vinyl zu machen auch. Das waren dann eher so Bands wie, keine Ahnung, McRackens, das ist so eine Pop-Punk-Band aus Kanada gewesen. Good Clean Fun habe ich so eine Compilation dann nochmal gemacht. So hat es dann angefangen, so wirklich so auch mal so eine professionellere Richtung zu gehen. Und da kam viel so Skatepunk-Kram raus, auch aus Schweden, Sachen wie Venaria oder Passage 4, das waren halt so 90er Skatepunk-Bands und da ist es halt aber auch geblieben, dass es halt ziemlich, ich sage es mal ganz blöd, ein diverses Label ist in Bezug halt auf die verschiedenen Genres, die ich da halt abbilde. Also vor kurzem habe ich jetzt einen 7-Inch von einem Chor rausgebracht aus Hamburg, der nur Joy Division und New Order Songs singt als Chor.
Okay.
Also mega geiles Ding, interessiert kein Mensch leider, aber das ist so die Ausrichtung von dem Label halt auch irgendwie. Das ist ein unterschiedliches Genre, auf was ich gerade Bock habe. Und dann habe ich irgendwann früher mal noch gedacht, so Mensch, als dieses ganze Zecken-Rap-Zeug kam, wo so auch so ein paar Sachen dabei waren, die mich so gecatcht haben, da habe ich dann noch so ein Tape-Label gehabt für so Hip-Hop-Kram. Das Label mit dem Hund, da waren dann so Sachen drauf wie Anarchist Academy war, glaube ich, die erste, Johnny Mauser habe ich als Tape gemacht. Später kamen dann so Sachen wie Pöbel MC dazu. Da habe ich aber auch vor 2 Jahren den Stecker gezogen, weil das halt auch irgendwie nicht mehr so... Ist halt alles im Sande verlaufen. Hip-Hop ist halt wirklich sehr, ja, vinylaffin und ja, auch digital. Und ja, wenn ich da so kleine Rapper auf Vinyl presse, dann hat er auch keinen gejuckt. Dann hatte ich noch für 4 Jahre insgesamt so ein Techno-Label, so ein Tech-House, für so Detroit-Techno, was aber eigentlich nur eine Bachelorarbeit war. Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert. Da war dann die Aufgabenstellung quasi, ich habe quasi ein Label gegründet, also nicht nur theoretisch, sondern halt auch praktisch in die Tat umgesetzt. Habe dann die ganzen Corporate Designs halt gemacht, Logo-Entwürfe, so alles, was man halt braucht, irgendwie, du kennst das, damit das irgendwie funktioniert. Am Schluss gab es halt eine fertige Platte von einem Kumpel von mir aus Mainz. Und die ist auch ganz gut angenommen worden und da habe ich dann von Word & Sound aus Hamburg, das ist so ein Elektrovertrieb hauptsächlich, habe ich dann auch eine Anfrage bekommen, ob ich die nicht bei ihnen vertreiben will. Da hatte ich dann auch direkt einen Vertrieb gehabt, habe dann noch so 2-3 andere Projekte veröffentlicht, aber das Problem bei diesen Techno-Sachen ist halt, dass die meisten Leute halt wirklich in Läden kaufen, die bestellen dann mal Vertrieb, ergo die bestellen halt nicht bei dir im Shop. So, das heißt, du kriegst dann halt wirklich sehr wenig ausbezahlt pro verkaufte Kopie. Das liegt dann so 20 Cent über dem Einkaufswert. Und wenn du halt deine 200er-Pressungen machst, bleibt da halt wirklich nichts hängen. Und wenn du halt ein Release hast, was keinen so richtig interessiert, haut es dir halt die komplette Kalkulation halt weg und du kannst halt eigentlich aufhören. So, und ja, und das war mir dann auch irgendwie zu 4 Jahren, war der Witz halt irgendwie auch weg für mich und dann habe ich das auch so ad acta gelegt. Und habe dann 2021 mit dem Christian, der auch das Mind the Gap-Fanzine macht, dann Schnapp alle quasi gegründet. In dem Blick darauf, dass wir halt mal wieder so ein Deutschpunk-Label machen wollten, was sich halt so mit den ganzen 90er und 80er Bands beschäftigt. So, es gibt ja immer viele, viele Labels aus den damaligen Zeiten, die noch aktiv sind. Mehr oder weniger sowas wie Uni Records oder Weird System oder so. Die gibt's ja alle auf dem Papier quasi noch, aber die macht halt eigentlich keine neuen Sachen mehr. Und es gab noch so viel, was irgendwie rumgeschlummert ist, was noch nie auf Vinyl gemacht wurde. Und ja, so hat das dann damals auch angefangen, 2021.
Aber das war dann, also das ist ja ein Label, wo ihr auch wirklich eigene Bands habt, ne? Also vorher hast du ja nur, also quasi Reissues auf Kassetten gemacht, ne? Also mit Genehmigung der Band, aber halt, das war ja keine Eigenproduktion, die extra für das Label halt entstanden sind, ne?
Genau, es war quasi
außer diese Saarland-Sampler oder so, ne? Aber sonst,
ja. Ja, aber da kam jetzt halt auch, ja genau, also wir haben angefangen, das erste war so eine Split 7-Inch von Rasterknast und einer Band aus Wiesbaden namens Du Hund. Dann zweites
Release.
Ja, mega lustig. Ja. Leider hat es die Band nie großartig rausgeschafft, weil ja, als sie rauskam, die Single, gab es noch diese Corona-Nachwehen so und ja, die Band ist sehr beschäftigt. Ja, dann, was kam da noch? Da kam von Skeptiker, kam diese frühe Werke-Compilation mit alten Demo-Aufnahmen noch zu DDR-Zeiten. Da hat man dann natürlich direkt so ein anderes Standing, als wenn du jetzt irgendwie anfängst, irgendwie lokale Bands zu veröffentlichen, die keiner kennt. Mhm. Also die Ambition war halt auch wirklich quasi hoch einzusteigen, weil du brauchst große Namen einfach. Du kannst ein Label nicht machen, wenn du irgendwelche Bands von deinen Kumpels veröffentlichst, parallel.
Ich weiß.
Permanent.
Das bringt gar nichts. Also.
Das bringt halt gar nichts. So. Und ja, deswegen musst du halt meiner Meinung nach von Anfang an wirklich auf große Namen setzen, damit du halt auch mal Sachen, damit du halt auch Kontakte knüpfen kannst und vor allem Dingen halt auch wirklich, dass die Leute auf dich aufmerksam werden. So in Zeiten, wo Social Media deine Reichweite permanent einschränkt wegen jedem Quatsch, ist es halt auch wichtig, dass Leute bei dir bestellen. Dann kannst du dir halt so ein Newsletter einrichten mit den ganzen E-Mail-Adressen. Und dann kannst du die Leute auch viel besser damit erreichen, so als wenn du jetzt so Facebook-Posts machst oder so.
Ich weiß das noch sehr gut, weil das Musiklabel, was ich hatte, das war für elektronische Musik und das war ja so der... Die Idee dahinter war ja dann so, dass man dann so Leute aus Lübeck, aus der elektronischen Musikszene aus Lübeck, da eine Plattform bietet. Das ist ja auch gut und schön und das hatte auch innerhalb der Stadt natürlich auch ein Standing, aber die Szene war ja auch total klein, also die aktive Szene war ja auch total klein, da kannte eh jeder jeden. Und okay, ob jetzt ein guter Kumpel von mir halt irgendwie den Track auf Beatport kauft, den sein anderer Kumpel, mit dem er nächstes Wochenende wieder auflegt, ob er den jetzt kauft oder nicht, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen egal und so die Label Artists kriegen eh das umsonst natürlich. Genau, und deswegen, also wir hatten ja auch mit Vinyl auch eine Kalkulation gemacht, das ist halt viel zu teuer und das hätte sich im Leben nicht gelohnt, weil sollte jemand das kaufen. Das Problem war halt nur bei Techno oder Deep House oder elektronischer Musik generell, da wir haben ja versucht, an größere Leute ranzukommen. Und später wurde das auch so ein bisschen, wir haben das insgesamt 4 Jahre gemacht, hauptsächlich ich und noch jemand anderes. Wir hatten nachher auch ein gutes Netzwerk an Artists, wir haben einmal im Jahr mal eine Label-Compilation gemacht und da wurde der Kreis immer größer. Das war aber schon so Leute, mit denen man halt zu tun hatte. Aber das waren jetzt auch keine Größen. Die waren dann in Hamburg vielleicht irgendwie groß, weil die halt jedes Wochenende im Südpol oder Moloch gespielt haben und da auch produziert haben. Aber insgesamt war das halt, also ja, man kannte vielleicht diesen Labelnamen in Norddeutschland, aber ansonsten niemand aus Frankfurt oder München oder Berlin kannte uns. Woher ja, auch? Ja, weil aber diese Größen, wir haben ja Größen angefragt. Wir haben ja, wenn wir die mal kennengelernt haben, was weiß ich, ich habe mal nach Jan Blomqvist gespielt, natürlich haben wir angefragt, machst du mal einen Remix von uns? Nee, macht er nicht. Nicht aus Boshaftigkeit, einfach keine Zeit, bringt ihm auch nichts. Warum sollte der das machen? Und das ist natürlich in der Punk-Szene einfacher. Also du kannst halt, also in der Techno-Szene sind es halt, da gibt es halt Leute, die spielen in der ersten Liga, in der DJ-Szene, die kriegen ja 10.000 Euro Gage für einen 2-Stunden-Gig. DJ Cozy aus Hamburg kriegt 10.000 Euro Gage. Warum sollte der irgendwie einen Remix für unser Pimmel-Label machen? Also was hat der davon?
Lübeck ist ja nicht umsonst bekannt als das Frankfurt im Norden, sage ich jetzt mal, was Techno angeht.
Das habe ich noch nie gehört.
Das war auch jetzt nur ein Witz. Gut. Aber man merkt halt auch schon irgendwie, dass, ich meine, früher in den 90ern hat ja jeder DJ irgendwie, der eigene Musik gemacht hat, noch 25 Alias-Namen gehabt. Die haben irgendwelche White Labels gepresst, die sich 5, 6, 7, 8.000 Mal weltweit verkauft haben.
Ja,
Da
aber
gab es
damals
ja
ging das
wirklich,
noch. Damals
ja,
konntest du das
damals
ja mal
hat das
machen.
funktioniert. Aber heutzutage, ja, wie du schon sagst, die Leute haben halt keine Zeit mehr, weil sie halt an Platten nichts mehr verdienen. Die müssen dann irgendwie von 365 Tagen irgendwie 200 Gigs spielen, irgendwie, damit
Genau.
das Geld irgendwie reinkommt. Wobei, wenn ich mir dann überlege, dass manche Leute wirklich irgendwie 10.000 Euro pro Abend bekommen, so, wenn man einfach mal so ein bisschen nachrechnet, ne, es kommt da schon einiges zusammen an Geld.
Ja.
Aber ich habe mir letztens mal zum Beispiel auch mal so einen Plan von Sven Veth oder so angeguckt, wo der überall auflegt, und da hätte ich ja gar keinen Bock zu, da ständig nur unterwegs zu sein. Und
Ja, ich glaube, der muss das eigentlich auch nicht mehr machen, weil der hat seine Schäfchen, glaube ich, schon seit geraumer Zeit im Trocknen.
weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ob der jetzt irgendwie noch jeden Gig da mitnehmen muss
War hier
auf der ganzen
du
Welt.
hast auch letztens den Podcast mit dem DJ da aus Frankfurt gemacht. Da fand ich
Matthias,
das zum Beispiel
genau.
auch interessant. Genau. Der hat ja auch da so ein bisschen erzählt von. Und ja, ich stelle mir das auch sehr hart vor, wenn du dann wirklich,
Das ist auch
ja, keine
hart,
Ahnung, hast einen
Alter.
Slot morgens um 6 Uhr irgendwie. Oh, ja, stelle ich mir ermüdend vor auf die Dauer. Und
Ja, das ist halt
ja.
auch alles in der Punk-Szene alles ein bisschen anders. Also generell in der Musik, in der handgemachten Musikszene ist das alles ein bisschen anders, weil du kommst ja viel, viel schneller. Wenn du sagst, wir müssen dann gleich größere Namen rausbringen, damit wir irgendwie auch eine Rolle spielen auf dem Labelmarkt, in der Szene, ist ja die Szene ist ja erstmal kleiner und zweitens, ja, wenn die erste Single von euch gleich mit Rasterknast ein Split war, Rasterknast ist auch, die kennt ja auch noch jeder, auch eine Hamburger Band. Dieses berühmte
Hannover, Celle,
Hannover.
ja, aus
Ist nicht
Celle,
scheiße, nein, verwechsel mit Rantanplan. Aber
ja, Standardplan
Rantanplan kommt aus
ist,
Hamburg. Die hat, von denen ist Hamburg 8 Grad Regen, genau.
genau,
Rasterknast, ja, aber die kennt man auch. Das ist auch, die gibt es seit
ja,
den 90ern. Die hat noch dieses Bandera Pirata Album. Das fand ich
genau.
ganz gut
Ja,
damals.
die
Das ist.
Erstbesetzung damals war ja auch Martin Kahr, der heute noch dabei ist, Höhni
Ja.
und Konrad Kittner. Das ist halt auch, zwar halt früher so eine,
Konrad
ja,
Kittner
wie
von
eine Art,
Abschluss zu Brieftauben, ne, oder?
ja, genau, das war
Ja.
so eine Art Supergroup
Ist er nicht
früher.
schon
Und
tot?
ja, schon seit 99, 2000,
Boah,
irgendwie so, oder
krass.
2003, keine Ahnung,
Oh Gott.
schon 100 Jahre gefühlt.
Ist nicht alt geworden,
Und
anscheinend.
nee, leider nicht. Aber ja, du brauchst halt wirklich solche Namen halt irgendwie, damit das Ganze irgendwie läuft, weil Vinylproduktion ist teuer. Und ja.
Ja, kannst du davon leben eigentlich? Von den Labels?
Nee.
Nein,
Das
also.
ist, man hat halt ein relativ, man macht, wenn man viel verkauft, logischerweise viel Umsatz, aber du hast halt auch, also ich kann mal ein Beispiel sagen, ne, ist ja egal. Also letztes Jahr habe ich, also Anfang des Jahres habe ich meine Steuererklärung gemacht, und ich hatte letztes Jahr bei den zwei Labels, hatte ich als Gewerbe, glaube ich, Einnahmen in Höhe, also komplett mit digital, mit allem, irgendwie 38.000 Euro und Ausgaben von ungefähr 36.200 Euro.
Oh, ja, gut.
So,
Das
das
ist ja eine
heißt,
gute Ratio.
ja, da klappt da halt eine Differenz von 1.800 Euro, die theoretisch Gewinn sind. Aber nachdem dann die Steuer kam, war davon halt auch so gut wie nichts mehr über. Also,
Ja, ich
ja.
bin selbstständig, ich kenne das.
Ja. Und
Ja.
ja, also ob ich jetzt viel mache oder wenig, es ändert nichts an dem, was quasi hängen bleibt. Ich wünschte, ich könnte so einen Teil davon irgendwie mir auszahlen, irgendwie. Und dann mit meinem Basisjob mit den Stunden irgendwie runterzugehen. Aber ja, dann hast du halt mal 5 schlechte Monate irgendwie, und dann stehst du halt dumm da. So, ja, würde ich auch, glaube ich, nicht machen wollen, irgendwie hauptberuflich, weil es mir dann auch, dann hätte man andere Fragen. Dann müsste ich wahrscheinlich auch irgendwie gehypte Bands rausbringen, wie, was weiß ich, halt Pogenproblem oder so irgendwas, weil ich mir davon erhoffe, dass die Band dann irgendwie 500 Platten verkauft und gut gestreamt wird. Und dann mache ich es halt auch nicht mehr aus Spaß, sondern aus Zwang, mehr oder weniger. Und
Genau, ja, das ist so eigentlich dieses, also genau, wenn man sein Hobby dann endgültig zum Beruf macht, dann hast du halt einen anderen Zugzwang, als wenn du das halt nur nebenbei machst. Sollte natürlich immer gucken, dass halt nicht zu viel Zeit, dass das nicht zu viel Zeit frisst, weil wenn du halt dann irgendwie keine, also wenn du halt gar nichts daraus ziehst, dann ist dann irgendwann auch das den Aufwand nicht mehr wert. Aber
ja.
gut, man macht es ja irgendwie so ein bisschen, weil man auch so ein bisschen Herzblut da, also weil man immer noch gewisses Herzblut halt auch für so die Szene Kram halt hat. Außerdem habt ihr auch, also das, ihr habt ja auch mittlerweile so eigene Bands da im Spiel,
Ja,
also wie Bernhard
Bernhard
Fuchs zum Beispiel.
Fuchs, die du eben schon erwähnt hattest, haben Anfang des Jahres ihre Debüt-10-Inch rausgebracht. Die läuft ziemlich gut. Wir haben jetzt vom Zaunfall-Nachfolgeprojekt Normal Böse, kommt jetzt ein Live-Album nächste Woche. Was haben wir denn noch gemacht? Wir haben so viel gemacht dieses Jahr. Toxoplasma, die Gut und Böse, hat das erste Mal seit 30 Jahren wieder neu aufgelegt. Das sind dann halt schon Sachen, wo man dann halt auch merkt, dass die halt auch gefragt sind.
Ja.
Und ja, da gibt's immer noch gute Bands, die man rausbringen kann.
Also Toxoplasma immer gut. Das ist für mich ja eines der besten Deutschpunk-Alben aller Zeiten. Die erste Toxoplasma von 83, sie glaube ich. Und das ist ein All-Killer No-Filler-Album. Das ist wirklich von, also jeder Song ist halt geil auf dem Album. Das ist halt so ein gutes Zeitgeist-Produkt halt auch, weil es halt so Hochphase des Kalten Krieges und es ist einfach sehr, sehr schön. So. Und die spielen Anfang nächsten Jahres auch bei der zweiten Auflage von diesem Teenage Warning Festival. Und ich habe Toxoplasma das letzte Mal gesehen, 2004 in Berlin. Oh. Auf irgendeinem Punk-Festival, Schlachtrufe-Festival oder so, Quatsch. Mhm. Aber ich glaube, im SO36 und Toxoplasma war natürlich, ja okay, jetzt sind sie auch nochmal 20 Jahre älter, dann noch 22 Jahre dann älter, wenn sie nächstes Jahr dann da spielen. Aber die waren live. Also, es war einfach ein sehr, sehr gutes Konzert. Ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Und genau, eine Band, die auf jeden Fall immer irgendwie, ich hatte den Walli Waldorf auch mal gefragt, ob der mal mein Gast sein möchte. Kam leider nie eine Antwort. falls du es noch hörst.
Ja.
Sei mein Gast.
Er lässt sich gerne bitten, glaube ich.
Ist schon okay. Ja. Keine Ahnung, noch Projekte in nächster Zeit. Ja, hast du gerade gesagt, das Live-Album,
genau,
ne?
Genau, das Live-Album von, ist halt blöd, irgendwie mit einem Live-Album anzufangen, aber wenn du halt irgendwie vorher so eine Band wie Zaunfall halt hattest, die 30 Jahre aktiv war, kann man halt auch mit der Nachfolgeband ein Live-Album machen, wo die Band halt 90% Zaunfall-Songs spielt. Das geht auf jeden Fall. Ja. Dann, was kommt denn noch in nächster Zeit? Es gibt ein neues Projekt von Stefan Mahler, was demnächst noch kommt.
Ja, ja. Krass, das ist ja immer noch so viel. Der ist immer noch voll aktiv, ne?
Stefan Mahler. Der macht immer noch voll viel. Der hat eigentlich immer ein Projekt, was er irgendwie bespielt. Mhm. Und wird mir so in die, ja, ich sag's mal so, in die Richtung gehen. Also es ist schon Punk im Ansatz irgendwie, aber jetzt halt kein reines Punk-Produkt. Ja, was kommt noch nächstes? Das heißt von Screamer, dieser Ur-Hamburger Band von 79 bis 81.
Auch Slime, Keimzelle, ne? Da war doch Christian Mews, glaube ich, bei Screamer.
Christian Mews war dabei, sein Bruder Ulrich, Stefan Mahler hat da auch gespielt. Martin Witte, der dann auch bei 100 anderen Bands da gespielt hat, Punkenstein.
Kenn ich auch noch, Punkenstein, ja.
Gibt sehr viele Bands da, genau. Und Christian hat vor einem Jahr oder so beim Aufräumen noch ein Tape gefunden mit Aufnahmen, die damals nicht veröffentlicht wurden. Es gab ja 2001 so eine Compilation.
Mhm, die hatte ich auch.
Die wurde ja damals gemacht. Und es gab jetzt quasi nochmal den Fund von so einem Tape. Die haben dann immer so Sessions gemacht. Mit über 30 Songs, glaube ich, was sie irgendwie so in 2 Stunden eingeknüppelt haben. Und die haben wir dann nochmal irgendwie versucht, so gut wie es geht, zu restaurieren. Mhm. Und da kommt nochmal was ziemlich interessant ist, auch für Slime-Fans. So. Sind einige Sachen in der Pipeline. Ich überlege gerade, was noch so kommt. Da kommt einiges auf jeden Fall. Das bin ich auch ganz froh, weil ich kenne Labels, die machen so 2 Releases im Jahr und sind damit voll ausgelastet und ja, ich will es auch gerade so ein bisschen wissen. Also wir machen da schon extrem viel.
Ja, Marketing-Tipp halt, wie gesagt, sich schnell irgendwie größere Namen reinholen und dann auch viel machen. Also nicht zu viel, weil sonst wird es immer so beliebig, so Ramsch, aber schon so, also ausgewählt, aber schon in regelmäßigen Abständen, alle 2 Monate oder so.
Genau. Bei Release. Ja, kommt drauf an, wie schnell die Presswerke fertig sind. Manchmal haben wir so einen Monat, da kommen dann irgendwie eine Platte und 2 7-Inches, das gab's auch schon. Mhm. Oder im Sommer hatte ich irgendwie zeitgleich 4 7-Inches fertig. Das ist dann mal so ein bisschen blöd. Ja, und vor allen Dingen steht alles, glaube ich, meines Wissens nach eins der ersten Labels in dem Bereich überhaupt, die wirklich aus allen Epochen, also seit den 70ern, halt wirklich Sachen veröffentlichen. Sonst gibt es ja immer Labels, die für 80er Jahre stehen. Mhm. Oder für 90er gab es ja ganz viele Labels, so Impact oder fällt mir jetzt gerade nichts ein, oder nichts gut für die frühen 2000er, wobei das eher so ein Ramschlabel war. wir versuchen halt wirklich so aus allen Epochen so gute Sachen irgendwie halt zu machen, weil es gab früher gute Sachen, aber darauf muss man sich halt nicht ausruhen. Es gibt heute noch, wenn auch nicht mehr ganz so viele Sachen, die mich persönlich irgendwie überzeugen, gibt es heutzutage auch noch gute Sachen. Die muss man halt nur finden.
Ja, ich höre fast nichts Aktuelles. Also.
Ja, ich auch seltener, aber ja, wenn ich da mal sowas habe, wie zum Beispiel Bernhard Fuchs, die läuft dann halt auch wirklich einmal pro Woche die Platte, weil es halt wirklich gut ist.
Ja. Hör ich mir an, noch nicht gehört.
Hör ich mir an, die ist wichtig, ich kann dir auch mal die Platte mitbringen.
Ja, wo du gerade gesagt hast, nix gut. Oh Gott, das hatte ich ja schon vollkommen vergessen, ey. Das ist ja wirklich, also
Wir
das war
lassen uns
wirklich.
das Dagegensein nicht verbieten.
Ja. Das war auch, oh Gott, ja, wo dann die Staatsanwaltschaft ermittelt hat gegen nix gut, wegen Verwendung verfassungsfeindlichen Symbolen. Also halt ein Hakenkreuz, was durchgestrichen ist, Alter. Ja, okay. Das war albern, aber dann. Also nix gut war wirklich der Inbegriff von Kiddie Punk. Also erst so EMP-Katalog und dann nix gut. Impact, ja, aber Impact war noch irgendwie, also das war auch so ein Einsteiger-Ding, der Impact-Katalog und so. Da gab es auch den ganzen Standardkram. Aber irgendwie, Impact war trotzdem immer cooler. Das hat ja auch der Hardy von Dödelheil, war das hat das ja, glaube ich,
ja,
gemacht.
Ja, genau, der Andi und der Hardy von Dödelheil.
Genau.
Aber die hatten ja auch wenigstens noch gute Releases. Die hatten ja auch sau viel OHL gemacht in den 90ern.
Ja. Teenage Rebel Records war auch noch. Die Teenage
ja,
Rebel war auch
genau.
noch so ein typisches Label, wo, glaube ich, auch OHL in den 90ern released hat.
Genau.
Impact auch, ja. Oder was, 2000? Ich weiß, krieg's nicht mehr zusammen. Von Teenage Rebel habe ich auf jeden Fall die Reissue von der Heimatfront von OHL. Das war die erste OHL-Platte, mit 2002 oder 2001 kam diese Reissue raus von der Heimatfront, die ja eigentlich gar nicht, die war ja eigentlich so noch indiziert, das Original auf Rockorama halt von 81. Total albern. So, und Teenage Rebel hat das natürlich dann drauf geschissen, ohne auf die Indizierung jetzt trotzdem rausgebracht. Und bei Impact konnte man immer die indizierte Kotzbrocken-LP bestellen. Die jedes sein, aber als Bootleg natürlich. Wo es auch keine Sau gejuckt hat, dass das Ding halt eigentlich indiziert war. Ist auch total Aber
ja,
Nix Gut war wirklich richtig, also Nix Gut war richtiger Schrott. Die hatten ja auch ein eigenes Label und da waren wirklich, sorry, aber da waren nur Scheißbands drauf. So Sex.
Aber ich glaube.
Sex, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
Ich glaube aber, dass Nix Gut tatsächlich auch durch dieses Marketing, was die da hatten, wirklich viele Leute dann auch irgendwie zum Punk gebracht hat. Also sie hatten ja wirklich CDs, die konntest du dir für 3 Euro kaufen.
Ja.
So, das ist halt wirklich für den schmalen Geldbeutel. Da gab es diese Samplerreihe, es lebe der Punk. So, klar, da gab es irgendwie wirklich viele Schrottbands. Ich erinnere mich gerne an, was gab es denn da? Kalte Krieger, Atemnot, Bodeldoxe, Exner 6.
Oh, Bodeldoxe, ja, oh, sehr gut, sehr gut. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Kraut und Rüben.
Oh Gott, ey.
Aber es gab auch Bands, die heutzutage sehr erfolgreich sind, wie Betontod. Die waren auch, glaube ich, mit dem zweiten Album bei Nix Gut, genau.
Okay.
Die gab's noch, oder der dicke Polizist, die ja auch eine Labelband von uns sind, haben 3 Alben bei Nix Gut gemacht.
Ja.
Irgendwann hatten die dann auch diese ganzen Bands von Vitaminepillen nochmal neu gemacht. Hier Casanovas Schwule Seite. Ich glaube, Knochenfabrik meine ich auch mal irgendwie.
Ja, das haben
Nix Gut wieder. Molotow-Soda gab's auch nochmal so neue Auflagen auf CD. Die haben dann 7 Euro gekostet.
Ja gut, wie gesagt, das sind dann Reissues. Das ist ja was anderes, als wenn du halt als Label selber was rausbringst. Halt.
Ja, so als eigene Bands haben die das nicht so gut. Sick hier, Sex im Kaugummi-Automat.
Ja, dafür stand das immer, S-I-K. Ja, okay, das war
das echt. War ja die Band von dem Typ, der dann dieses Label auch gemacht hat.
Achso, okay. Ja, so tief war ich da nicht drin.
Ja, das ist doch mal so ein Rabbit Hole für sich. Ja, aber auch zu Recht ein Label, über das heute niemand mehr spricht.
Ja, aber den nächsten Katalog habe ich mir auch ab und zu mal bestellt und dann zu gucken und zu wissen, nee, also irgendwie nicht. Es gab aber so klar, ganz viele so kleine Labels, über die man ja erst, also wie gesagt, so Einsteiger kam war ja dann so Impact, Nix Gut und dann kam er ja auf die eigentlichen geilen Sachen, so Höni oder Amöbenklang oder Teenage Rebel und so, das waren dann die geilen Sachen, die man dann so gefunden hat, wo man dann so sich so Mail-Order noch bestellen konnte, so handkopierte Schwarz-Weiß, genau, Nix Gut, das war ja so Rocklands Katalog. Gab es da ja und so. Und ja. Passingbomb hat ja auch, das angeschlossene Label und die Mailorder halt, ne? Das war natürlich auch ganz
gut. Die haben auch immer viele gute Sachen gemacht.
Ja, durch auch
viele Sachen, wo ich mich immer gewundert habe, dass das in der Punk-Szene ankommt, wie, keine Ahnung, Trend. War also ja so eine frühe Plastikbomb-Band.
Ja, ich erinnere mich. Die waren so ein bisschen Oldschool-Fehlfarbenmäßig so, ne?
Ja,
so ein bisschen
die waren so ein bisschen
bevor es. Bevor die NDW scheiße wurde. Ja, Trend erinnere ich, kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Oder Eul.
Die hatten da gute Sachen gemacht. Oder die frühen Pesco-Alben kamen ja auch bei Plastikbomb. Ja, die haben auch gute Sachen gemacht. Da gibt's nichts zu mäkeln. Wobei ich da halt auch schade finde, so, dass, keine Ahnung, auch Teenage Rebel, so, die machen halt so ein bisschen Katalogverwaltung, aber neue Sachen bringen die ja leider gar nicht mehr raus. Das finde ich so ein bisschen schade halt auch immer. Weil bei Teenage Rebel kamen viele Sachen raus. Die Artlist kam ja damals da raus nochmal.
Die Tanzparty Deutschland, ne?
Genau, ja. Die kam raus. Oder die ganzen Lokal-Matadore-Sachen so, da kann ich mich ja reinlegen, ne? Weil so ich war auch wie Ecke Anfang des Jahres auf einem der Lokal-Matadore-Abschiedskonzerte in Essen. Mhm. Das war halt wirklich eines der besten Konzerte dieses Jahr. So.
Ah, okay.
Das
ja, hab ich
hat
verpasst.
mich noch mal sehr mitgenommen.
Ja.
Emotional.
Okay, ja, gut. Ich habe
Das.
die nie so viel gehört, aber Abschiedskonzert hätte ich mir trotzdem reingezogen, natürlich, aber.
Oder Kassierer war ja auch so eine Teenage Rebel Band,
Ja, Kassierer,
Rhino
ja.
Rex.
Ja,
Das.
stimmt. Ja, viel so NRW, ne? Teenage Rebel, kam die aus Köln oder
Ja,
Leverkusen? Ich weiß nicht.
Düsseldorf.
Düsseldorf, okay. Ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, aber der hat tatsächlich viel NRW. War nicht auch so Emscher Kurve und so, war dann auch da drauf oder so?
Nee, Bücher Kurve kam, glaube ich, bei Sunny Bastards später.
Ja. Oh Gott, ey. Ja,
Die
da
sind ja auch,
kommen
glaube ich,
viele
mal.
Erinnerungen kommen gerade hoch, ey. Ich muss doch gerade mal, wo wir diese scheiß Deutschpunk-Bands aufgezählt haben. Es gab ja, also du hast ja bestimmt auch die Schlachtrufe BRD-Sampler gehört, ne?
Na, so teilweise. Ich
Ja,
glaube,
ich habe das.
den dritten, wo das Buffox-Cover von Die Ärzte drauf war,
Nee, das
hier
war.
BGSGSG.
Sorry, Klugscheißer-Modus. Das war der vierte Sampler mit
Ach,
dem
krass, ja.
BGSGSG-Ärzte-Cover. Teil 3, weiß ich nicht mehr, was da drauf war. Auf jeden Fall war da, das hatte ich als T-Shirt. Ich glaube auch von Impact Records mal mitgeschickt bei irgendeiner Bestellung, weil ich da über den Mindestbestellung rüber bin, da haben sie mir das T-Shirt nochmal reingepackt oder so. Und da war halt so ein Punker, der vor einer Bullenkette steht und auf seinem T-Shirt steht, irgendwie, wir wollen keine Staatsgewalt oder irgend sowas. Und das war halt so geil, das war halt so das war ja so die Schlachtrufe BRD. Also eigentlich habe ich Politpunk nicht gehört, aber später, so am Ende, kurz bevor ich so, also als ich so immer mehr so in diese autonome Szene dann abgedriftet bin, da habe ich dann schon so die Schlachtrufe BRD gehört, weil ich hatte anfangs gesagt, das ist autonome Musik. Klar, Nazis haben halt Rechtsrock und Autonome haben ja dann das. So, also gut, das war mir noch nicht so ganz klar, dass das auch, also dieser komische Politdeutschpunk der 90er und frühen Nullerjahre, dass das auch so eine eigene Sparte ist irgendwie. Und da waren auch manchmal geile Bands drauf, wie Toxoplasma oder ein alter Daily Terror Song, der auch irgendwie cool war oder so, aber da war auch ganz viel. Ganz, ganz, ganz viel Scheiße bei. Mir ist gerade noch eingefallen. Bums. Also Bums,
Ja,
finde ich, die waren halt so
Flugbunker,
blöd, dass ich die eigentlich schon wieder geil finde. Und so ein Smash-It wie 1, 2, 3, lass die Leute frei. Das kann ich mir immer gerne nochmal anhören, weil das halt so doof ist, dass das wieder eigentlich Spaß macht, das zu hören. Und ich glaube, das sind auch gute Jungs. Ich glaube, die können wir auch gut saufen.
In den 90ern gab es auch viele Bands, das waren so Muckertypen, ne? Die haben dann irgendwie in so Coverbands gespielt und dann irgendwie, weil sie ihre Instrumente irgendwie halbwegs konnten, dann so eine Punkband gemacht. Aber das waren dann so die Bands, die immer so einen Metal-Einschlag hatten. So, da gab es auch ganz viel.
Ja.
Das war immer schon so ganz komisch irgendwie.
Ey, oder kennst du noch auch einen Klassiker? Ich glaube, auf Schlachtrufe bei den Teil 5, glaube ich, drauf. Kinder vom Bahnhofsklo mit Bullenstart.
Nee.
Bitte hör dir das an, bitte hör dir das an und dann sag mir bitte, das kann auf keinen Fall ernst gemeint sein. Das ist eine, also das ist einmal alles drin, bitte. Jedes Klischee bitte mal mitnehmen. Das ist ein super Song. Der wurde, ja, den haben wir auch mal auf Demos gesungen dann. Wir mutig mit unserem Punkerfreund vor der Polizeikette, weil wir nicht an die Nazi-Demo rankamen, mutig dann vor der Polizeikette dieses Lied gesungen und haben uns dabei. Gott sei Dank gab es damals keine Smartphones und keinen Social Media, wo man sowas hätte hochladen können, weil sonst würde ich mich sehr dafür schämen heutzutage,
Zu Recht.
22 Jahre später. Ja, zu Recht, zu Recht. Also ja, Deutschpunk der 90er, viel Müll auch bei, sind nicht gut gealtert, viel Kram. Aber Hammerhead zum Beispiel. Schließt sich der Kreis wieder zu mir, aber Sterbt alle ist ein Song von Hammerhead und ich glaube, der Hammerhead-Film heißt auch Sterbt alle, glaube ich, ne?
Ja, es
Genau.
wird uns immer nahegelegt, dass wir das da abgekupfert hätten.
Achso, habt
Aber
ihr gar nicht?
tatsächlich ist es hauptsächlich beeinflusst von einem Tommy Stumpf-Song, der heißt Und so sterbt alle.
Okay.
Ist natürlich naheliegend irgendwie bei dem Genre, dass man sich auf Hammerhead bezieht,
Ja.
aber ja, wir wollten das Label zu Anfangs Sterbt alle, stirbt schnell nennen, aber dann ist uns aufgefallen, dass die Abkürzung sich nicht gut macht, wenn man das als Katalognummer nutzt. Und
Nee.
dann haben wir das wieder sehr schnell ad acta gelegt.
Stark. SASS.
Ja.
Ja, gut.
Wir dachten so, boah, das ist voll der gute Name. Und dann
Ja.
haben wir ein bisschen mal überlegt, wie könnte dann so ein Logo aussehen? Und dann dachte ich, oh Scheiße, nee, das legt man uns negativ aus, das lassen wir besser.
Ja, oh Gott, da fällt mir auch noch eine Band ein. SS Skaliert. Kennst du die noch?
Ah, die kenne ich noch.
Ja,
Da gab es
oh.
doch auch so eine,
Ja, da
die waren doch
gab's.
auch irgendwie vor Gericht mal wegen verfassungsfeindlicher Dings hier,
Ja,
wegen dem
ja.
SS, glaube ich.
Ich glaube, ja, das war halt auch ganz bewusst so eine
Ja,
Provokation.
ja.
So, das ist grad, ja,
Ja,
okay.
wobei das zweite Album von denen, das erste kam irgendwie bei so einem Ami-Label raus, wo dann auch so diese, das war dann eher schon so Chaos-Punk, so Casualties, Total Chaos-mäßiges Zeug. Und die erste Platte kam, glaube ich, bei so einem Ami-Label raus. Und die zweite Platte, die hatte gute Songs. Die war dann, glaube ich, bei dem Pestpocken-Label, ist die, glaube ich, rausgekommen in Deutschland, hier bei Maniac Attack oder so.
Ja, Gott, kann sein. Pestpocken habe ich auch mal live gesehen im Lobusch, glaube ich, in Hamburg. Gibt es das noch, das Lobusch? Das
da
war
war
aber
ich dieses Jahr. Da war ich dieses Jahr auch einmal drin.
Ja. Ich war da ewig nicht mehr drin. Also.
Ja. Muss man auch, glaube ich, nicht. Also.
Ja, hatte ich immer so als latent ranzig in Erinnerung, weil da war so, das war so die Crust-Fraktion, die Crust- und Nieten-Anarcho-Fraktion halt, ne? So um Instinct of Survival, diese Band, glaube ich, oder drin oder so. Ja, die waren, ja, gut. Ja, aber das, genau, das ist so ein bisschen, genau, Pestpocken, das ist auch so, ja, gut, das ist, war ja noch nicht Grind oder Crust wie, aber halt so, genau, das dieses ja Casualties-mäßige, so, genau.
Okay. Wobei Pestpocken am Anfang ja wirklich so richtig krumpelig war. Ja. Also, die haben ja wirklich einige Jahre gebraucht, um ihre Instrumente mal richtig zu spielen. Und die gibt's auch heute immer noch, was mich immer so ein bisschen wundert. Ja. Und ich glaube, der eine Gitarrist von Leukämie spielt sogar mittlerweile bei denen.
Ach so.
Also, die sind an ihren Instrumenten mittlerweile extrem gut geworden und, ja.
Ist nicht der Chaos-Tage-Film-Song We Are Punks, der ist doch von denen, oder?
Ja, ich glaube schon. Die haben auch, im Chaos-Tage-Film gibt es ja diese Szene, wo dann diese Straßenschlacht ist und dann fahren die Pestbocken in so einem Bulli bei, packen ihre Instrumente aus und dann pogen so ein paar besoffene Punks vor diesem Bulli rum.
Ja.
Und da stand ich auch bei in der Szene. Achso. Das sieht man nur, glaube ich, leider nicht im Film, weil, ja.
Ja, schlechte Kameraeinstellung.
Ja.
Ja. Den kann man sich nochmal angucken, zu Ehren von Tarek, kann man sich den nochmal angucken, den gibt es komplett auf YouTube, der ist halt trashig, aber gewollt trashig und sehr unterhaltsam, also auch war nicht gut gespielt, aber krasse, ja, krasse Gastauftritte.
Ja, ja, gut gesetzt, eine Wölfi als Familien, als konservativer Familienvater,
das
ist göttlich. Ralle Richter und Knut Elver Rudolf als Bullen. Das ist
Martin Sammelrogge auch, glaube ich, auch als Bulle, stimmt. Ne?
Ja. Ah nee, warte mal, Knut Elver Rudolf hat irgendeine andere Rolle. Ralle und Sammelrogge waren, glaube ich, Bullen.
Ja,
ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall, da hat er wirklich alles mitgespielt. Ne? Helge Schneider gab es noch einen Gastauftritt.
Ja.
Das war halt schon geil.
Genau, den, wie gesagt, vielleicht gucke ich mir den heute Abend nochmal an, den Chaos-Tage-Film. Okay. Den habe ich auch schon geraume Zeit nicht mehr gesehen. Ja, einen anderen Film, den ich gerade jetzt vor kurzem gesehen habe, ich habe den Nackte Kanone-Reboot gesehen. Wir sind ja beide große Freunde des deutschen Klamauks, darüber haben wir auch schon gesprochen auf Patreon. Aber gut, Nackte Kanone ist natürlich amerikanisch. Komödienklasse der späten 80er und frühen und mittleren 90er. Die jeder hat halt diese Filme mal gesehen, irgendwann als Kind oder so. Und die sind halt, also ich habe die Trilogie nochmal geguckt vor gar nicht so langer Zeit und ich finde die immer noch arschlustig. Also der zweite Teil ist eine der besten Komödien aller Zeiten, aber die witzigste Szene der drei Filme ist halt wirklich die Szene bei der Oscarverleihung im dritten Teil, wo er Pia Sadora auftritt und Leslie Nielsen auf einmal auf der Bühne steht und diese Performance, keine Ahnung hat, was er da jetzt gerade tun soll, diese Performance, der versucht so mitzumachen. Das ist halt eine Slapstick Parfumritt par excellence.
Ja.
Großartig, sagt man das, Parfumritt? Nee, weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Unfassbar lustig. Also derart gut getimter Slapstick. Und jetzt hatte ich echt da gedacht, ich so, ey, gucke ich mir jetzt diesen neuen Film halt an mit Liam Neeson und Pamela Anderson? Oder spare ich mir das und behalte einfach die Originale in guter Erinnerung? Ich muss aber sagen, fair, der Film ist ganz lustig. Also der, man kann sich den mal angucken. Hast du ihn gesehen?
Ich war im Kino tatsächlich am Tag sogar, glaube ich, als er rauskam.
Ja.
Weil ich ja auch, wie gesagt, die End-80er und 90er Filme halt auch wirklich super fand. Womit ich gefühlt immer alleine da stehe, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ne. Da wird halt immer nur mit den Augen gerollt, wenn ich davon erzähle. Und, ich dachte so, boah, also zum einen Liam Neeson, der eigentlich immer nur Liam Neeson spielt, außer jetzt halt bei, keine Ahnung, Schindlers Liste oder so, der spielt ja immer so denselben Typ eigentlich. Ja. Und da habe ich mich so gefragt, kann der so eine Rolle spielen, wie er da bei der Nackte Kanone hatte? Mhm. Und ich muss sagen, ja, er kann. Also er kann sogar ziemlich gut.
Ja.
Wirklich stumpfester, dummer Humor einfach. Und vor allen Dingen diese Szene, wo die zwei Cops irgendwie ihren Vätern gedenken und dann zeigen sie erst Leslie Nielsen, dann den anderen und dann, als es dann zu O.J. Simpson ging, nein, darüber reden wir jetzt besser nicht. Und das war so eine Szene, also Leute, die wissen halt und alle anderen halt nicht und ich habe mich da schief gelacht und die Leute neben mir haben halt nicht gerafft, warum ich jetzt so lache. Und also wirklich so auch diese ganzen versteckten Anekdoten und diese darf ich Ihnen einen Stuhl anbieten? Nein, ich habe schon drei.
Ja.
So.
Das ist genau dieser Wortwitz der alten Nackte Kanone-Filme.
Genau. Und dass sie das so gut rüberbekommen haben, so dass.
Can I speak freely? No, I prefer English.
Ja. Ja, oder die Szene, wo die dann bei dem Bullen da zu Hause sind, mit dem Hund auch, und wo man von außen nur die Schatten sieht und, oh Gott. Oh Gott,
ja.
Ja, es ist meiner Meinung nach, es ist ja eigentlich kein Remake, sondern eigentlich eine Fortsetzung, wenn man es genau nimmt. Aber kommt schon wirklich sehr nah an die Originalfilme ran. Und ich
Genau.
glaube hier, der, ach, wie hieß der, der Family Guy macht und Seth MacFarlane oder so
Ja,
irgendwas.
Seth
Ja, du weißt, wen
MacFarlane,
ich
ja,
meine,
genau.
der auch
Ja.
Ted gemacht hat und der hat ja auch die Nackte Kanone produziert.
Ja.
Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass es halt auch wirklich gut wird und ja.
Wobei ja hier die Zucker-Brüder und Jim Abrams, ja, Jim Abrams ist glaube ich schon tot, aber die Zucker-Brüder leben ja noch und die
Ja.
haben da nicht mit dran gewirkt, ne?
Nee,
Die
aber ich glaube, die sind auch schon steinalt. Also
sind um die 80 beide, also ja,
ja,
genau.
wahrscheinlich.
Ja.
Das, ja, war auf jeden Fall gut. Und da musste ich auch wieder so an. Es gibt ja, bevor die nackte Kanone damals kam, gab es ja diese, gab es ja eine Serie vorher.
Ja.
Die nackte Pistole hieß die, glaube
Genau.
ich.
Die
Und
ist auch
die hat mich.
sehr, die gibt es auch komplett wie auf Daily Motion, kann man die alten 6 Folgen gucken von Anfang der
Ja, ich
80er. Ja, die sind auch richtig lustig, ja.
wusste bis vor 2 Jahren nichts davon, dass es da so eine Art Vorgänger gab. Und dann habe ich mir die mal besorgt und ich finde die fast einen Ticken besser noch als die Filme, muss ich sagen, so, weil die wirklich nochmal so eine andere Ebene drin haben. Und ja, wirklich, wirklich sehr gut. Oder auch hier den anderen Sucker-Film, Die Reise in einem verrückten Flugzeug, ist ja auch Leslie Nielsen. Ja, das ist ja wirklich super.
Ich habe die als Kind auch alle geliebt. Also diese ganzen ZAZ-Filme. Hot Shots war ja auch eine Produktion von, ich glaube, Jim Abrams alleine
Ja.
dann. Aber auch genau Top Secret, die beiden Teile hier, unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff und verrückten Flugzeug. Dann natürlich Naked Gun natürlich. Mega gut.
Sind schon Klassiker.
Genau, Hot Shots natürlich, ja klar. Und dann die nackte Pistole habe ich auch mal geguckt. Und da ist ja am Ende von The Naked Gun ist ja, also von dem neuen Naked Gun ist ja noch so eine Einstellung, wie sie, ist jetzt auch kein Spoiler oder so, bei dem Film kann man eh nicht spoilern, wie sie dann halt so, also wie so das Bild vermeintlich einfriert. Und das war immer am
Ja,
Ende von
das war
Nackte
immer so eine
Pistole.
nackte Pistole, ja.
Genau, bei Nackte Pistole war es immer so, okay, jetzt so, die Musik, das Thema setzt ein, die Titelcredits laufen und es ist aber kein Freeze-Frame, sondern die bewegen sich einfach nur nicht und tun halt so, als wäre es ein Freeze-Frame. Und da entsteht natürlich auch immer eine absurd lustige Situation. Und das war jetzt auch am Ende von den neuen Nackte Kanone auch eine Anspielung, eine direkte Anspielung darauf. Genauso wie auch das, wo man nur die Sirene sieht, das halt durch die absurdesten Orte halt durchfährt und so. Das ist ja auch so immer der Vorschau bei den Filmen gewesen und bei der Serie auch. Ja, also ich fand den Film, ich wäre dafür jetzt tatsächlich nicht ins Kino gegangen, aber ich fand den Film deutlich besser als erwartet. Ich finde ihn an ein paar Stellen zu überdreht. Es ist natürlich auch so klar, das ist natürlich so ein Anspiel auf Elon Musk halt auch, ne? Der Bösewicht ist eindeutig, soll ja ein Alias von Elon Musk halt sein. Aber das
Aber man
fand
muss.
ich aber auch in Ordnung und ich fand es auch, man merkt natürlich so ein bisschen diese Unterschiede. Ich weiß nicht, ob der Cast jetzt so ob die besonders viel Wert auf Diversität gelegt haben, aber der Film ist halt überhaupt nicht Vogue. Also, ne? Der ist jetzt aber auch jetzt, also der ist jetzt auch nicht, der macht sich jetzt auch nicht darüber lustig, aber das ist natürlich, der Cast ist natürlich deutlich, also früher war Northburg der einzige Schwarze, so, mittlerweile ist natürlich, es gibt da Latinos, Schwarze, Asiaten,
Ja,
Weiße.
er drückt einem halt nichts auf, der Film. Und das
Nö,
war
genau, das finde ich auch ganz
ganz
angenehm.
erfrischend.
Genau.
Ja, also man muss es ja auch immer so sehen im Kontext halt zu anderen Filmen, die aktuell so erscheinen irgendwie, ne? Also
Ja.
wenn ich mir so andere Komödien angucke heutzutage, war das hier wirklich eine Perle, muss ich schon fast sagen.
So.
Das, ja, aber ich meine, ich habe mir letztens auch hier die Nachfolgefilm von Schuh des Manitou angeguckt.
Oh Gott,
Der war
ja.
auch
Echt?
okay.
Okay.
Ja, der hat so ein paar Szenen, die ziemlich gut waren, aber habe ich mir mehr von erhofft, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ja, es kommen in letzter Zeit wieder vermehrt gute Filme im Kino. Das
Ja.
auf jeden Fall. Letztens zum Beispiel war ich hier in Nobody 2, Bob Odenkirk von
Ja.
der. Kennst du
Better
den
Call Saul.
ersten?
Ich habe
Genau.
den ersten nicht gesehen, fand ich ganz gut, ja.
Ja, der war gut. Und der zweite ist jetzt so eine Mischung aus Die schrillen Vier auf Achse und halt Nobody 1. Also
Okay.
wirklich so ein Urlaubssetting halt.
Ja.
So mit so ein bisschen so. Ja, eher lustigen Sachen halt, irgendwie ist ja auch irgendwie so eine Komik dabei, halt, wenn der halt irgendwie die ganzen Leute immer kaputt haut, so. Und halt wirklich Nobody 1 und der war auch ziemlich stark.
Also Nobody 1 fand ich ganz gut. Das ist, also weil diese Prügelei im Bus mit diesen Russen,
Ja,
das ist halt so,
das
also
ist richtig
es tut
geil.
halt wirklich weh. Also du weißt
Ja.
halt, also, ah ja, also jeder, der schon eine Schlägerei hatte, weiß halt, wie unangenehm das halt ist.
Und man sitzt
Das
da
bringt
halt
diese
mit
Schlägerei halt sehr
angespannten
gut rüber. Die ist
Fäusten.
halt sehr realistisch, diese
Ja.
Schlägerei im Bus. Und die geht ewig lang. Also
Ja.
eine richtige Tortur. So. Und Christopher Walken war natürlich auch witzig, halt als der Vater, der dann
Ist
eigentlich
schon
ja auch irgendwie CIA-Agent im Ruhestand ist. Ja, ich fand den ersten auch ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten jetzt gibt. Na, vielleicht gucke ich mir den auch nochmal an. Ja.
Ja, ich bin sowieso dann ganz froh, dass mal wieder so richtig gute Kinofilme kommen, weil es gab ja die letzten 10 Jahre, da kamen ja wirklich nur Remakes von Remakes raus. Ne? Da kam es irgendwie, weiß ich nicht, die Avengers Teil 100, irgendwie Superman, irgendwas. Ja. Und es gab ja wirklich nur noch so, ja, so komplett am Computer entstandene Filme. Und jetzt habe ich so das Gefühl, kommen halt mal wieder so gute, also auch Sachen mit guten Drehbüchern halt auch mal wieder so im Kino. Und das finde ich dann ganz geil wiederum.
Ja, gut. Ich habe jetzt, das letzte Mal im Kino war ich, glaube ich, erst letztes Jahr. Ich gehe nicht so oft ins Kino. Ich gucke wahnsinnig viele Filme, aber die gucke ich mal am liebsten zu Hause, alleine, damit mich keiner nerven kann dabei. Und dann das letzte Mal, dass ich im Kino war bei Maxine, den dritten Teil aus dieser losen Trilogie von Ty West. Mhm. Also Pearl, X und Maxine ist der letzte Teil, der spielt in den 80ern in L.A. und mit Maya Goff, und den kann ich auch sehr empfehlen. Aber das war letztes Jahr, das war auch vor einem Jahr oder so. Also ins Kino gehe ich echt total selten.
Ich gehe gerade tatsächlich kommenden Samstag ins Kino, weil da zeigt das Kino nämlich Werner Beinhardt.
Das stimmt, bei so Retrospektiven gehe ich auch manchmal noch ins Kino. Red Heat mit Arnie und James Belushi habe ich im Kino gesehen, vor ein paar Monaten erst. Ja. Doch, sowas gucke ich mir auch mal an. Ja, doch, wenn man so Klassiker halt sieht, ne?
Das ist richtig geil.
Werner Beinhardt. Ist das der erste? Ist das der erste, ne? Ich habe 96, habe ich den zweiten. Das muss kesseln. Ist, glaube ich, der zweite mit dem Rennen gegen Nobelschröder. Genau. Den habe ich im Kino gesehen, weil das war so ein Film, jeder Junge musste diesen Film halt im Kino gucken.
Ja, damals war ich noch zu jung dafür. Ich bin erst bei Volles Rohr, war ich das erste Mal im Kino.
Da war ich auch
im Kino. Aber das war auch geil. Da gab es auch so Werner-Popcorn-Tüten und die Größen hatten unterschiedliche Farben und ich musste die natürlich auch alle haben so und habe mir dann noch das Buch zum Film und den Soundtrack auf CD gekauft. Und ja, und Werner Beinhardt wird es halt Samstag da gezeigt in dem Kino. Mhm. Und Brösel und Klaus Büchner sind beide vor Ort und geben Autogramme.
Ist der Brösel nicht auch schon uralt? Ist der schon?
Der muss schon, glaube ich, 72 sein oder so.
Ja, gut. Aber das geht ja sogar noch.
Hätte
ich sogar gedacht, das ist älter. Das war immer das, was mich wahnsinnig genervt hat bei dem alten Werner-Film, was alle scheiße fanden, diese Realfilmsequenz mit Brösel, der überhaupt nicht schauspielern kann. Das geht ja eigentlich voll geil los mit dem Fußballspiel, das legendäre Fußballspiel im ersten Werner-Film. Und dann kommen halt immer diese nervigen Unterbrechungen mit diesem Nicht-Schauspieler Brösel. Da wollte man immer das, VHS-Kette, konnte man das dann vorspulen zum Glück, aber im Fernsehen nicht, wenn man ja auf ProSieben lief oder RTL.
Ich hatte damals als Kind, hatte ich schon relativ früh als Kind einen eigenen VHS-Rekorder und ich habe mir tatsächlich mal im Fernsehen, als er da lief, eine Version aufgenommen, wo ich die ganzen Realfilm-Szenen einfach weggelassen habe.
Sehr gut, das ist sehr gut.
Effizient, ja.
Das ist effizient, gut,
Dann war der Film halt natürlich auch nur noch irgendwie 40 Minuten lang oder so.
Ja, gut, aber deswegen ist dann geil. War das auch in der ersten mit dem Werner, die Russen sind, mit Röhriche, die Russen sind da?
Werner, die Russen sind da!
Ja,
das zieht sich ja durch alle Filme irgendwie so durch.
Ja.
Und ich glaube, der erste Film hätte auch aber als kompletter Comicfilm nicht funktioniert, weil, glaube ich, diese einzelnen, der erste Teil war ja quasi so die besten Sachen aus den Comicbüchern nochmal so quasi als Film. Und ich glaube, aneinander, so als kompletter Film hätte das nicht, ohne durchgehende Story hätte das, glaube ich, nicht so funktioniert.
Das weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir den auch mal irgendwann nochmal an und dabei ohne die ohne die Realfilmsequenzen oder so.
Ja.
Ja, ansonsten, ich würde jetzt zum Ende kommen, weil ich habe ich gehe jetzt nicht ein Bier trinken, aber
es ist schon spät.
Es ist schon spät, genau. Es ist schon spät und ich habe heute auch schon was aufgenommen. Das nächste Mal unterhalten wir uns einfach wieder nur über unseren geliebten deutschen Klamauk der 80er Jahre heute.
Eine Sondersendung über die Supernasen-Filme.
Ja, weil nächsten Monat, Anfang Oktober, ist 40 Jahre die Einsteiger, Kinojubiläum, den ich natürlich auch auf DVD besitze, wie alle Supernasen-Filme. Ich finde auch, das ist der beste. Aber dazu vielleicht mal anderswo.
Weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe, aber.
Nee, was ist der beste? Ja. Was ist der beste Supernasen-Film?
Für mich ist der beste, glaube ich, zwei Nasen tanken super.
Nein.
Nee, die Supernasen, Quatsch, die Supernasen
war ja der erste. Ist auch sehr gut.
Aber wegen der legendären Szene, du in der Zeitung steht, sie suchen gerade einen, der im Park Frauen belästigt. Und da sagt Mike Krüger, ja, ich glaube, da bewerbe ich mich mal. Allein wegen diesem dummen Witz ist, glaube ich, die Supernasen der bessere.
Ja, wie unbeschwert das noch war.
Ja, Das war so stumpf halt irgendwie. Und sowas würde heutzutage nicht mehr funktionieren, dass so jemand wie Thomas Gottschalk kommt, irgendwie so als Radiomoderator und dann in irgendwelchen Filmen mitspielt und dass sich Millionen Leute angucken.
Ja, Das gab es noch mal kurz. Oh Gott, jetzt fangen wir doch mal an. Jetzt sind wir doch wieder in dem deutschen Klamauk-Thema. Aber nur ganz kurz. Es gab ganz es noch kurz. Mal 2000 mit Erkan und Stefan. Kennst du die noch?
Ja, ja, klar.
Die hat ja Bulli, hat denn ja den Film mit den Kinofilm mit denen gemacht und die kannte vorher auch niemand. Das waren auch so Typen aus München, die hatten aus München, die so eine Radiosendung hatten beim Bayerischen Rundfunk. Und Bulli hat einen Kinofilm mit denen gemacht, den ich damals auch im Kino gesehen habe, weil ich den auch richtig lustig fand. Das war auch so ein Ding, den musste auch jeder gesehen haben damals. Und der ist, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist. So,
nee,
aber
ist
der,
er leider nicht. Ich habe den vor 2 Jahren mal wieder geguckt. Hm. Oder war es der zweite, der Tod kommt krass, irgendeiner von den beiden. Und das ist wirklich, also nee, also...
Die sind auch, ich glaube, die sind auch komplett abgetaucht, die beiden. Die machen auch ja schon lange nichts mehr als
Ja, ich glaube, der Stefan ist irgendwie sogar Lokalpolitiker, habe ich mal irgendwo was gelesen.
Okay.
Frag mich bitte nicht bei welcher Partei. Ja. Aber das ist dann ganz, ganz komisch. Und ich glaube, die kann man auch noch buchen als Duo, irgendwie so als Firmen-Event oder so ein Scheiß, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber ja, leider gibt es in dem Bereich heutzutage nichts mehr Vergleichbares. So.
Ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich so, ja, hier diesen neuen Schuh des Manitou. Nachfolger.
Ja.
Den alten, ja gut, den habe ich ja schon 100-mal erzählt, den habe ich ja am 11. September 2001 im Kino gesehen.
Mhm.
Deswegen ist der mir natürlich auf ewig im Kopf geblieben, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich den heute auch noch lustig finde. Weil ich muss manchmal sagen, es gibt so manche Gags, das ist auch schon okay, dass das heute halt irgendwie nicht mehr so en vogue ist, immer dieselben albernen, schwulen Witze zu machen.
Ja.
Oder so. Ah,
das ist,
lustig.
Das
ist halt so 70er Jahre.
Mhm.
Ja, und das finde ich auch okay, dass das mittlerweile mal so ein bisschen durch ist. So.
Ja.
Es ist so, ha, guck mal, Schwule, guck mal, lustig. Der ist einfach schwul und deswegen ist es einfach lustig. So.
Ja.
Und das ist halt so dieser 70er-Jahre-Klamauk, der wirklich auch ganz schlimm ist. Also deutscher Klamauk, nur gut aus den 80ern. 70er-Jahre-Klamauk, die tollen Tantenfilme, Rudi Carrell, Ilja Richter, ganz, 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 ganz schlimm. Also Bodensatz des deutschen Kinos. Ich finde, glaube ich, nur Filme von Volker Schlöner finde ich noch schlimmer. Aber das ist so, punkto... Im Scheiße-Ranking
weil,
ist...
Weil ich abschließend noch sagen muss, der beste Thomas Gottschalk-Film für mich ist Mamma Mia 2. Nicht Mamma Mia, Zärtliche Chaoten 2.
Der ist
Zeitreise.
Stark. Der ist stark.
Richtig gut. Mit Michael Winslow.
Und Helmut Fischer.
Helmut Fischer. Ich glaube, wie heißt er? David Hasselhoff hat auch eine kleine Rolle.
Ja.
Der ist auch richtig gut.
Ja, also gut.
Jetzt hat schon jeder abgeschaltet, jetzt ist es auch egal.
Ist auch egal, aber ja, super Film. Der spielt auf Gran Canaria und mehr 80er Jahre geht nicht. Und der ist halt, den kann man im Sommer immer gut gucken, weil der so ein dermaßen leichtes, angenehmes Urlaubsfeeling vermittelt.
Ja.
Genau, deswegen, gut, Sommer ist jetzt vorbei, das letzte schöne Wochenende, das Indian Summer Wochenende. Da kann man von mir aus auch nochmal Zärtliche Koten 2 gucken. Aber dann nächste Woche nicht mehr, ab dann wird's Herbst, okay?
So. Ja, dann gucken wir Herbstfilme.
Dann gucken wir nur noch Herbstfilme. Nur noch Harry und Sally oder immer Ärger mit Harry. Genau, in dem Sinne, ja, vielen Dank. Ne?
Ja.
Nach Hamburg.
Danke an dich, Philipp, für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit.
Und bis demnächst.
Bis demnächst.